siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist das Motto vom Jugendtreffen in Pöllau vom 9. bis 14. Juli. Jetzt live auf Radio Maria.
An deinen Knecht.
Mit Maria machen wir uns heute auf den Weg, mit deiner Kirche auf den Weg der Liebe. Seine jungen Zeugen, die du berufen hast, voll Glauben und voll Freude, dir zu folgen.
Einen guten Abend, alle Zuhörer von Radio Maria. Maria Kotzis grüßt Sie aus dem Studio in Wien. Und wir schalten gleich live nach Pöllau, wo Veronika Gruber diesen Abend jetzt begleiten wird. Es wird ein Abend der Berufung sein. Grüß dich, Veronika.
Grüß dich, liebe Maria. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Maria. Ja, wir starten jetzt mit dem Abend der Berufung hier aus dem Jugendtreffen in Pöllau. Die Halle füllt sich schon, also das Zelt füllt sich schon, die Jugendlichen sitzen auf ihren Bänken und die Musik bereitet sich auch schon vor. Es wird dann starten mit Lobpreis und danach gibt es eine Talkrunde mit dem Ehepaar Schwarzbauer, Pater Thomas Gögeli und Schwester Eva. Das Ganze moderieren werden Dora und Rupert. Ja, wir sind schon gespannt auf diesen Abend, was uns erwarten wird. Es geht um Berufung. Berufung, wie und wohin der Herr uns ruft. Ja, lassen wir uns berühren von dem heutigen Abend. Lassen wir uns beschenken von Jesus.
Seid ihr schon alle da?
Ja! Ich höre nichts.
Steff, es geht noch lauter. Hallo? Hallo?
Es wollt ihr uns gar nicht sehen, oder?
Also schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen an diesem Abend. Es ist unser zweiter Abend gemeinsam. Ich möchte alle begrüßen, die über Livestream und über Radio Maria mit uns verbunden sind. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir jetzt in diesen Abend starten dürfen. Und wie immer lade ich ein, aufzustehen. Erhebt euch, gibt es da nicht so ein Lied? Wir heben uns im Glauben. Erhebt euch von euren Sitzen. Und ihr seid halt verantwortlich für die Stimmung da im Zelt. Also bitte mitklatschen, mittanzen, mitsingen.
glaube auch, wenn ich nicht sehe an dich, für dich nur lebe ich.
Wegwahrheit.
Wegwahrheit, Leben bist du für mich. Ich glaube auch, wenn ich nicht sehe an dich, für dich nur lebe ich.
Wegwahrheit.
Wahrheit, Leben bist du für mich. Ich glaube auch, wenn ich nicht sehe an dich, für dich nur lebe ich.
Wegwahrheit,
Wahrheit, Leben bist du für mich. Ich glaube auch, wenn ich nicht sehe an dich, für dich nur lebe
Jesus, du bist der, für den allein ich leben möchte.
Jesus.
Habe ich ein Bild mal da vorne zu betrachten?
Jesus.
Jesus, der das so schön mit offenen, einer offenen Hand da. Wie er jeden von uns jetzt anblickt.
Da haben sie uns ganz schön hergerichtet. Mei. Aber wir haben ja noch ein paar Ansagen, bevor es so richtig losgeht mit dem heutigen Abend.
Genau, und zwar, jetzt wart ihr mit den Austauschgruppen unterwegs und mit den kleinen Kursen und habt euch das mit den Bänken im Schlosspark recht gemütlich gemacht. Wir würden euch bitten, dass ihr alle daran denkt, die Bänke wieder dahin zurück zum Stehen, wo ihr sie hergenommen habt, dass wir sie nachher nicht suchen müssen, dass dann keiner drüber fällt und so weiter. Genau, bitte darum.
Und wenn wir schon beim Punkt Ordnung sind und zurückbringen, das betrifft natürlich auch das Essen und die Getränke. Wir bitten euch, dass ihr schaut, wenn ihr sobald ihr fertig seid, dass ihr die Teller zurückbringt zur Abwasch, damit die Austauschgruppe, die abwaschen muss und die ganzen Abwaschtruppe, dass die fertig werden kann und auch die Glasflaschen, dass ihr sie zurückbringt, damit wir sie nicht im Park sammeln müssen.
Und wenn ihr zur Mutter Gottes schaut, zur Grotte, seht ihr rechts davon ein weißes Plakat. Schaut noch recht fad und leer aus und ist dazu da, dass ihr aufschreibt positive Worte, schöne Begegnungen, ermutigende Sprüche, alles, was euch am Herzen ist und was ihr teilen wollt mit anderen, dass dieser schönes, buntes und frohes Plakat wird. Ja, ich möchte mich von euch verabschieden. Ich muss leider fahren und kann immer weiter am Jugendtreffen teilnehmen. Ich wünsche euch noch tschüss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und eine wunderschöne Woche mit Jesus.
Danke, Steffi. Bevor wir jetzt die zwei auf die Bühne holen, die uns heute durch den Abend geleiten, noch eine wichtige Ansage und eine kurze Hinführung. Und zwar, wir haben ja als Thema, siehe, ich bin im Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gestern haben wir begonnen mit diesem Zuspruch Gottes, dass wir angesprochen sind von Gott. Heute in der Früh, am Vormittag, haben wir gehört, wie Gott zu uns spricht. Ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und dass er uns meint. Und jetzt geht es langsam Richtung dem dritten Schritt, wo wir aufgefordert sind oder wo diese Erfahrung der Liebe Gottes, diese Erfahrung, dass er zu mir spricht, zu einer Antwort führt, einer konkreten Antwort. Und zwar in der Art und Weise, wie ich lebe. Und diese Art und Weise, wie ich, also diese tiefste Art und Weise, wie ich leben kann, das ist die Berufung. Die Berufung zum Priestertum, als Ordensmann, als Ordensfrau oder in die Ehe. Und das ist das Thema des heutigen Abends, Abend der Berufung. Um diese drei Wege wird es gehen. Und dazu gibt es wahrscheinlich auch, weil das Thema trifft etwas ganz Zentrales in uns. Es betrifft eigentlich das Innerste in unserem Leben. Und wir sind uns sicher, ihr habt ganz viele Fragen dazu. Oder vielleicht tauchen auch im Laufe des Abends Fragen noch auf. Und um euch auch die Möglichkeit zu geben, die Referenten, die dann kommen werden, direkt zu befragen, haben wir eine Fragenbox vorbereitet. Die ist noch ganz leer, aber ich stelle sie da in die Mitte. Und ein paar fleißige Helfer, die ich jetzt hinter die Bühne bitte, und zwar vier Leute wären gut, die kurz austeilen helfen. Wir haben vier Schachteln vorbereitet, wo Kugelschreiber und Stifte und Zettel drin sind, dass ihr sie einfach durchgebt und einen Zettel und einen Stift nehmt und wenn euch eine Frage einfällt, dann einfach aufschreibt und nach vorne gebt und natürlich ist es alles anonym. Und wir werden dann schauen, was man beantworten kann, so auf die Schnelle und je nachdem in welchem Umfang und wie das kommt, werden wir versuchen, auf eure Fragen auch einzugehen. Gut, also so viel zum Organisatorischen. Genau, und sonst morgen gibt es auch noch eine Einheit zu diesem Thema. Das heißt, es kann auch sein, dass die Fragen, die ihr konkret gestellt habt, besser passen für morgen, für den morgigen Nachmittag. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen in den Abend ein gemeinsam. Und dafür bitte ich um einen ganz, ganz großen Applaus für zwei wunderbare Leute, die durch diesen Abend führen werden. War das noch? Okay, Trommelwirbel? Nein, also zwei wunderbare Leute. Beide studieren Theologie und befassen sich mit dem Glauben. Und zwar der eine, fangen wir mit der Dame an, die erste, die ich vorstellen darf, ist die Dora Goder, meine Schwester. Und als zweiten möchte ich bitten, den Rupert Sandner auf die Bühne. Großen Applaus! Also wir übergeben euch das Mikro und bitten euch, dass ihr uns durch diesen Abend geleitet.
Danke sehr.
Ruppi.
Was denn?
Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Dora. Ich bin schon groß, schau her mal.
Ja, aber was willst du mal machen? Du willst mal was Sinnvolles in deinem Leben machen.
Das sagst du. Okay, ich sag's dir. Ich tue halt was, gell? Nachher tue ich beten. Gehe die Messe. Und hilf einander, wenn ich mich brauche.
Ja, aber ist das alles?
Was muss ich Ritterburg auch noch bauen?
Ja, aber ich meine, ich muss irgendwas, verstehst mich nicht,
noch,
gell?
Noch mehr, einen größeren Plan, wo
ja, nur nein, genau, irgendwas Größeres, irgendwas, was mit Gott oder so.
Mit Gott, ja. Im Plan Gottes für mein Leben, meinst
du? Ja, sowas in der Art. Hast du sowas?
Soll ich das echt sagen?
Ja, muss, denen musst du nichts sagen, aber halt
nicht. Sag's keinen, bitte.
Nein, ich sag's nicht. Was willst du werden? Priester willst du werden? Oh ja, ich würde nicht gern Priester werden.
Ja, das können wir bei dir auch nicht gut vorstellen. Das würde ich auf deiner Stelle auch nicht.
Ja, aber was soll ich dann werden?
Ja, du hättest was anderes.
Ja, aber was? Was soll ich werden? Ich ja, studiere Theologie.
Wird dir schon was einfallen? Nicht so schwierig, du hättest was.
Ja, aber was? Und ich ja, meine, ich nein. Weiß nicht. Ich meine, Gott und nein, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das machen will, was Gott will und irgendwie. Nein, ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu, naja.
Ich glaube, da braucht man halt Antwort.
Wirklich? Mm. Herzlich willkommen zum Berufungsabend Pöllau Jugendtreffen 2019. Hier mit
Rupert Sandner
und Dora Goder.
Wir haben 5 tolle Referenten für euch heute von fast ganz Österreich bestellt, die euch die besten Fragen, die besten Antworten auf eure Fragen geben.
Nämlich die wirklichen Fragen, die euch beschäftigen, die mich auch beschäftigen, ihn leider schon weniger.
Noch ein bisschen.
Aber die wollen wir unseren besten Referenten des Landes stellen. Aber...
Da braucht man noch was dazu.
Ein bisschen, gell? Irgendwas.
Ich glaube, Musik wäre gut oder so.
Aber woher nehmen wir die Musik? Die müsste doch passen zum heutigen Abend.
Schwierig.
Was nehmen wir da?
Ich hätte eine Idee.
Nämlich?
Es gibt da so einen Musikpreis über Berufung.
Ich habe den Namen vergessen. Wie
ganz
heißt
cool. Vocation Music Award. Der erste überhaupt. Doch, ich sag's dir. Schau mal, da gibt's
wow,
was online.
Wow, das ist echt schön.
Schön, gell? Ich weiß nicht, ob die singen auch kann.
Sportlich,
kann sein.
Ja, ja. Ist nichts für mich.
Nicht für dich? Warum denn nicht?
Oh, lala.
Auf dem Bildschirm vorne auf der Bühne sieht man nun eine Dame, die über den Strand läuft, aber sie warten auf ein besonderes Stück, das wird man in Kürze sehen.
Jetzt kommt er gleich. Kommt er doch nicht. Ah, oh, der Kimper!
Wer ist denn das?
Das ist Vocation Music Awards, das ganz eine coole Seite.
Man sieht nun
und da gibt's
ein
Video
im Hintergrund. Und ein Musikvideo und die Erklärung erfolgt jetzt von Rupert.
Und du kannst doch voten für die besten Teilnehmer.
Und ihr könnt auch voten. Und um euch ein bisschen einen Vorgeschmack zu liefern, was da alles da oben ist, haben wir 3 von den Leuten, die da hochgeladen haben, heute eingeladen, um hier für unseren Abend zu spielen.
3 Stars. Ich darf den ersten willkommen heißen, Josef Sandner aus dem Lungau. Bitte spiel uns was.
Josef Sandner betritt nur mit der Ziehharmonika die Bühne, ebenso sein Bruder mit der Gitarre Rupert Sandner.
Ich bin mit, dann bin ich nervös. Also vielleicht eine kurze Erklärung über das Lied. Also ich habe schon manchmal Momente gehabt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass Gott bei mir ist und das möchte ich in Form der Musik, das Talent, was ich geschenkt kriegen kann, wieder zurückgeben. Und Gott hilft wirklich in den Momenten, wo er Entscheidungen hat. Und genau. Herr, ich komme zu dir als Erlöser. schönste Ziel. Jetzt bist du bei mir. Du bist der Grund, warum ich sing, weil ich das Leben von dir empfing. Du gibst mir Gnade, reichen Segen auf mein Leben.
Also dem Applaus gemäß werden die Votings heute mindestens um 250 aufgehen, Josef. Jetzt dürfen wir noch einen anderen Applaus geben für die ersten zwei Referenten, Clemens Naderer und Pater Thomas Gügele. Langecker, Entschuldigung, Clemens Langecker. Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Sie kommen beide von Linz heute. Einmal Linzer Seminarist, lieber Clemens, sehr schön, dass du da bist. Und Pater Thomas, ein Priester der Legionäre Christi. Echter Kämpfer.
Ihr habt was zum Trinken mit, jetzt habe ich zwar fast schon ausgetrunken, aber...
Sonst gibt es einen Nachschlag.
Sehr gut.
Okay, sehr schön, dass ihr da seid. Genau. Ich hätte jetzt einmal ein paar spannende Fragen. Ich würde sagen, mit Clemens fangen wir an. Er hat ja uns. Clemens, schwierig ist immer bei der Berufung finden. Okay, irgendeinen Plan hat Gott für mich. Und ich sehe draufgekommen, was das ist. Wie kann ich heute meine Berufung finden? Oder vielleicht morgen oder überhaupt?
Ist eine gute Frage, gell? Grundsätzlich ist, glaube ich, das Allerwichtigste, also bei mir in meinem Leben war es einfach so, dass das Allerwichtigste die Beziehung zu Jesus war. Ich glaube, dass das die Basis für alles ist, wenn wir, oder wie es bei mir war, wenn er einfach wirklich ein Du im Leben wird, wenn er wirklich eine Person im Leben wird, dann hat er die Möglichkeit, dass er was sagt. Und der zweite Punkt war dann bei mir ganz wichtig, einfach bei mir war es der Pater Thomas, ein Priester, der einen dann auf dem Weg begleitet. Also ich kenne Pater Thomas mittlerweile schon seit 10 Jahren und ich habe ihm einfach echt gut geholfen, dass ich da wirklich Stück für Stück erkennen kann, was Jesus für mich möchte.
Das ist ja schon sehr interessant, also nicht allein am Weg zu sein. Jetzt könnte man gleich den Pater Thomas fragen, was er leicht da hat. Aber ich würde den Pater Thomas gerne fragen, Also warum ergibt es einen Sinn, der Berufung zu folgen? Also vielleicht kriegt man mal einen Eindruck, okay, Gott möchte was oder ich habe eine besondere Liebe zu etwas. Warum sollt ihr dem folgen?
Ja, erst einmal grüß euch. Ich weiß gar nicht, wo seien die alle her? Wo setzen die alle her? Seid ihr alle da aus der Gegend? Sein Oberösterreich, oder?
Österreich, okay. Afrika.
Okay, cool. Tiroler? Juhu! Südtiroler?
Gibt's auch einen. Giacomo? Ja, fast.
Oh Mann. Ja, da müssen wir nächstes Jahr ein bisschen Werbung machen dann. Okay. Also, ja, ich bin aus Südtirol, eben aus Meran und mir hat es da zuerst noch Mailand verschlagen und dann nach Spanien und dann nach Rom und nach Mexiko und inzwischen bin ich in Österreich. Wieso folgt man der Berufung? Ich glaube halt, es gibt einfach nichts Genialeres, als wie dem zu folgen, was Gott für uns vorhat. Stell dir vor, jemand hat dich gebaut, jemand hat mich gebaut, mein Herz, meine ganzen Sehnsüchte, alles, was mich ausmacht. Und jetzt sagt dieser Schöpfer, der mich gebaut hat, sagt, hey, komm, dein Platz ist eigentlich da. Bist du bereit? Willst du mir nachfolgen? Und dann, es hat mir 22 Jahre gekostet, meines Lebens, diese Entscheidung zu treffen oder das überhaupt zuzulassen. Aber wo ich das dann befolgt habe, das war eigentlich das Beste, was mir passieren hat können. In dem Sinn. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar für die Berufung.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken. 22 Jahre, auch nicht so ein schneller Weg oder so ein direkter Weg. Manchmal ist es ein Ringen. Wie war denn das bei dir? Wie bist du draufgekommen? Gott klopft bei dir an.
Ja, ihr werdet vielleicht denken, dass man schon die Berufung in die Wiege gelegt kriegt oder so. Oder wenn einer Pater wird, dann ist man schon, kommt man schon mit der Kutten auf der Welt, auf die Welt oder so, gell? Aber so ist das eben nicht. Man kämpft, man überlegt sich, was tut man mit dem Leben. Ich habe, also sagen wir mal, ich komme aus einer recht gläubigen Familie, die haben sich in Medjugorje bekehrt und sind dann, wir haben angefangen als kleine Kinder einfach sehr viel zu beten in der Familie und es war alles okay mit 6, 7, 8 Jahren. Aber dann mit 12, 13, das war dann irgendwie ein bisschen anstrengend für mich. Und dann halt immer mehr habe ich da Abstand gewonnen von dem. Und so war ich dann eigentlich 15, 16. Das war einfach, hat überhaupt nicht mehr gepasst. Gell? Zum Glück mit 17, 18 bin ich dann weggekommen von meiner Heimat, Südtirol. Es hat damals noch keine Unis gegeben. Inzwischen gibt es eine, aber damals haben halt viele in Innsbruck studiert und so bin ich dort auch gelandet. In Innsbruck und habe dort studiert. Was würdet ihr sagen, habe ich studiert? Theologie? Nein, nichts mit Theologie. Ja, die Älteren, die haben vielleicht die Geschichte schon gehört, gell? Die Älteren, aber zum Glück, da gibt es immer so viele Junge, die können mit mir noch nichts anfangen. Jetzt kann ich wieder alles neu erzählen. Ich habe Werbedesign gelernt, eigentlich dort in Innsbruck, und Sportwissenschaften studiert. Genau, und waren halt sehr auf der Suche irgendwie, wie kann man das alles leben, den Glauben, mit Jesus gehen und zugleich aber Party und ja, Innsbruck ist eine Studentenstadt, 40.000 Studenten, also Fünftel von Innsbruck sind einfach junge Leute, wer durch die Altstadt geht, da ist ein Beißel nach dem anderen, das waren halt einfach, war sehr, sehr coole Zeit, aber auch sehr, wie soll man sagen, beim Autofahren, kennt ihr das? Wie heißt das bei euch, Puffauto, wenn man zusammenkracht?
Von Frontalen.
Wie nennt sie das? Die,
die
Autos am Jahrmarkt, oder? Autoscooter. Genau, Autodrom. Bei uns heißen es die Puffauto, wenn man zusammenpufft, okay? In Südtirol. Ja, ganz banal. Okay, und wenn man mit dem Puffauto fährt, dann kracht es einmal, bumm, und dann beitelst du ab und dann einmal nach rechts und einmal nach links und dann musst du aufpassen, dass du nicht rausfliegst aus dem Auto. Und so ungefähr ist es mir dann auch gegangen in der Zeit. Ja, da einmal wieder, naja, jetzt reißen wir sie zusammen und jetzt gehen wir mit Gott und versuchen wir jetzt in Gebote zu halten, so ein bisschen die schwierigeren. Und dann ist das wieder Zeit gut gegangen und dann wieder das andere, ja, aber da ist was los und ist ja wurscht, brauchen wir nicht so viel studieren und da ist ein Festl und komm und Alkohol und ja, alles Mögliche. Und so war das ein großes Hin und Her, bis ich dann schließlich meinen Bruder in die beschlossen hat, ins Priesterseminar zu gehen. Das war dann der Anfang vom Ende.
Und als er denkt, das ergibt einen Sinn, tue ich ja.
Er wollte ihn eigentlich befreien.
Es war ganz anders, ja, genau. Also wir haben dann beschlossen, das geht so gar nicht. Da war einfach ein Riesenaufstand. Mein Bruder war auf alle Festeln unterwegs, Land bekannt, Land auf und Land ab. Und jetzt war er auf einmal nach 10 Tagen weg oder einer Woche im Kloster und Legionäre Christi, keiner weiß, was das ist, der ist im Kloster, dem haben sie irgendwie, weiß nicht was, angestellt, ist Gehirn gewaschen. Und jetzt haben wir beschlossen mit zwei Freunden, jetzt setzen wir uns ins Auto, eigener VW-Bus und so, gekauft, gehabt und meiner gewesen, ja, ich war immer, habe immer Taxi gespielt, noch an die Uni. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und haben dann 4 Stunden lang bis nach Mailand, da wo es Noviziat war, Pläne gemacht, wie wir den jetzt herausholen, aus dem Kloster herausholen. Ja? So wie Mission Impossible, kennst du das? So, Pläne, ja, und dann werden wir uns abseilen und so. Wir haben uns extra nicht angemeldet im Kloster, sondern überhaupt nichts gesagt, dass wir kommen. Gell? Weil wir machen so einen Überraschungsbesuch und dann werden wir feststellen, was das ist und wenn es sein muss, dann mit Gewalt, okay? Und dann haben wir halt so Pläne gemacht und dann stehen wir vor der Haustür, irgend so ein altes Haus und davor macht da die Tür auf und ist ein junger Mann, voll happy und super, dass ihr da seid, du bist der Bruder von Valentin, ja komm einer und so, kommt, so gibt's was zum Essen, wir gehen jetzt zum Fußball spielen und so. Und ich, was ist da los? Das sind ja ganz normale junge Burschen, oder? Und so war das dann irgendwie total spannend und für mich eigentlich ist da mit der Tür, die da aufgegangen ist, einfach das Herz da irgendwie aufgegangen. Wir wollten dann mit meinem Bruder reden, aber der hat dann irgendeinen Auftrag gehabt mit den Ministranten im Nachbardorf und ja, aber ich kenne sie derweil da zu, das passt eh gut, weil da ist das so Einkehrtag gerade und ich so, oh nein, Einkehrtag. Dann haben sie uns da halt eingesteckt in den Einkehrtag und dann habe ich seit langem wieder mal gebeichtet und habe mir eigentlich dann nochmal wieder aufgeräumt, das Leben. Und so war das, es war dann der Anfang einfach wirklich von dieser Geschichte, dass ich dann jedes Monat dort war im Noviziat zum Auftanken, es war für mich wirklich so lebensnotwendig, wieder neu anzufangen, mein Leben wieder zu ordnen. Dann bin ich wieder zurückgekommen auf die Uni, eine Woche ist es gut gegangen, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, dann habe ich schon wieder gewusst, shit, jetzt muss ich wieder zurück zum Beichten gehen und alles das, oder? Ihr kennt es vielleicht, wie das geht. Ja, und so bin ich dann eigentlich, war ich noch in Mexiko, das führt jetzt alles viel zu weit, in dem Sommer. Und dann war Weltjugendtag im Jahr 2000 und dann war einfach die große Frage, hey, was tust du überhaupt mit deinem Leben, gell? Und ja, wenn die Frage mal da ist, dann kannst du halt nicht mehr so ausstellen. Und dann war es ein rechter Kampf noch mit Gott, wie der Jakob in der Furt Jabok, gell, haben wir gerade gehabt in der Messe, wo er gekämpft hat mit Gott, ich glaube, das war gestern in der. Und dann war das so ein richtiger Kampf, eine Stunde oder eineinhalb Stunden lang mit Gott. Du bist das sicher nicht, ja, aber vielleicht, was ist, wenn doch und so. Ja, und dann habe ich einen großen, ich habe nicht so richtig die Tür aufgemacht, ich habe nur so die Klinke abgedruckt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, so, da ist die Tür, eine dicke, große Tür von meinem Herzen und ich habe nicht aufgemacht, ich habe wirklich nur abgedruckt und auf einmal ist da so ein Schwall hereingekommen, die Gnade und Gott und der war wirklich gesagt, hey, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut, ich bin eh bei dir und du kannst auf mich verlassen, ich hilf dir. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du da bist, alles gut. Und seitdem, das war September, August 2000, seitdem bin ich auch im Kloster, aber im Kloster sind wir eh nicht so viele, wir Legionäre.
Sehr schön. Wow, spannend. Ich würde Clemens gerne fragen, warum möchtest du Priester werden?
Also bei mir hat das alles einen Anfang gehabt, eigentlich, dass ich nach dem Glück im Leben gesucht habe. Ich habe eigentlich mit 14 oder 15 Jahren, war ich eigentlich immer getrieben danach, eigentlich das zu suchen, wo man halt einfach wirklich das Glück im Leben findet, oder wo es halt einfach, für was ich halt wirklich da bin. Bei mir war es am Anfang einfach Freunde, Sport, also ich habe gern Fußball gespielt, bei uns im Verein, bei uns in Münzbach, einfach wirklich mit viel gute Freunde, gute Gemeinschaft. Aber dann irgendwann einmal, wenn man öder wird, stellt man sich die Frage, so, weißt du es jetzt schon? Und dann war es bei mir einfach, ich habe dann zum Studieren angefangen, so ein bisschen Wirtschaft und Technik, habe dann gearbeitet und habe dann geglaubt, so, jetzt habe ich es, das ist jetzt die Erfüllung in meinem Leben, oder? Und es war wirklich gut, es hat mir auch viel Spaß gemacht, Aber irgendwie das schwarze Loch in meinem Herzen ist trotzdem geblieben. Und ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, warum. Und das hat mich dann eigentlich dazu geführt, mir die Frage zu stellen, für was bin ich eigentlich überhaupt da? Was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Und meine Eltern haben mich früher nach Medjugorje mitgenommen, also im Familienurlaub. Und dann haben wir gedacht, ja, hilft es nicht, so schaut es nicht, da fahre ich auch mal hin. Wieder mal selber. Und das habe ich dann auch gemacht. Und in der Gründonnerstagsanbetung war es dann eigentlich so, dass da hat es echt einen Moment gegeben, da hat es Klick gemacht. Und da habe ich einfach gewusst, dass Jesus wirklich in der Eucharistie für mich da ist. Dass er echt, und da habe ich einfach auch von jetzt auf dann Gebetsleben gehabt. Da ist einfach was zurückgekommen. Das war nicht einfach mehr so, dass ich einfach irgendwo bin und ja, dass das halt einfach so ist, sondern ja, ich habe dann einfach mit einem reden können, da ist was zurückgekommen. Und von dem Zeitpunkt da habe ich einfach angefangen, dass ich regelmäßig bete, regelmäßig mit Jesus rede. Und dass ich habe ihm nicht eine Sache versprochen. Ich habe einfach mal probiert, so lange was mit Freit Rosenkranz beten. Und von dem habe ich dann nochmal ungefähr 40% genommen. Und da habe ich gesagt, passt, das mache ich jetzt langfristig. Und witzigerweise hat es dann angefangen, dass man es echt, also es hat mich dann immer mehr gezogen zu ihm. Und das ist dann ein Echtel so dahingegangen, mit immer ein bisschen mehr Gebet, dann Gebetskreis und schlussendlich auch Exerzitien. Und dort ist es dann auch aufgebrochen, wo mich dann Jesus einfach auch gefragt hat, willst du nicht ganz Familie, willst du ein Priester werden? Und das war dann waren dann nochmal ein bisschen längere Exerzitien dazwischen und seitdem bin ich dann im Priesterseminar.
Sehr schön. Wunderschön auch, wie da Gott berührt und führt. Was Wunderschönes auch im Priestertum. Wollte ich dich fragen, was ist denn das Schönste dabei?
Ja, ich meine, das Genialste ist einfach, dass man jeden Tag Gott in die Hände halten darf und Jesus einfach begegnen darf. Ich würde auch sagen, vielleicht ist das Wort jetzt in meiner Erzählung nicht so klar, aber Jesus zu begegnen und einfach diese Stimme zu hören und zu wissen, dass er da ist, das ist einfach das Genialste, was es gibt. Sicher, dafür muss man nicht Priester sein, ich weiß. Aber ein Priester hat halt trotzdem auch diese Vollmacht mit einem Gebet, obwohl wir wirklich die normalsten Leute der Welt sind. Und mir echt manchmal sage ich, dass ich einen Schlaf brauche und aufs Klo gehe und so. Und die Leute schauen mir manchmal an in der Pfarre, was, wie, du gehst aufs Klo und so. Die Leute manchmal denken, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, komisch oder so. Die Priester sind ganz normale Leute, die ganz normale Bedürfnisse, Sehnsüchte, auch vielleicht einmal Zweifel oder Fragen und so haben. Aber einfach zu wissen, dass trotz allem unsere Fehler, und ich sag's euch, der Clemens ist Zeuge, ich habe heute schon geschimpft über alle, die im Mittelstrafen gefahren sind. Wir sind 3 Stunden heute hergefahren und ich habe leider geschimpft über die Autofahrer, die da nicht rechts zugefahren können und so weiter. Also das sind einfach die ganz normalen Sachen, denke ich irgendwo, also trotzdem, es tut mir leid. Aber das Menschliche, oder? Und trotz allem, Gott kommt in Gestalt von Brot und Wein zu uns in der Eucharistie. Und trotz allem, wenn der Priester sagt und ich sage, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann sind die Sünden dieser Person vergeben. Und es gibt einfach nichts Genialeres, als wie jemand zu sagen, der vielleicht von einem Wort berührt worden ist, das ich gesagt habe, aber nicht so toll, nicht einmal war oder so, aber irgendwie, ja, Gott wirkt durch mich, durch uns, und berührt die Menschen. Das ist einfach, glaube ich, das Genialste.
Sehr schön. Jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage für den Clemens. Was denkst du, spricht Gott durch die Priester hindurch zur Welt, vielleicht auch durch dein Leben hindurch der Welt? Was ist die Botschaft, die durch den Priester der Welt zugesagt wird?
Kleine Frage.
Ui, das ist einmal eine Frage.
Kannst ganz klar einen Satz oder 2 Sätze formulieren.
Aber ich glaube, das Wichtigste, was ein Priester dabei bringen kann, oder was für was der Priester einfach da ist, ist, dass er einfach die Welt Jesus bringt, oder? Dass einfach das Großartige, was einfach die Messe ist, was die Eucharistie ist, dass der Jesus wirklich mitten unter uns wohnen will und dass das der Priester einfach wirklich auch zu jedem Einzelnen von uns bringen will. Und ich denke, das ist einfach 100-mal wert, dass man wirklich sein ganzes Leben rein hat.
Wow. Danke. Danke Super. Vielmals, Pater Thomas Clemens Langiger.
Dürfen wir uns das Trinken mitnehmen?
Ja, kriegst noch eins.
Okay, danke.
Dürft ihr euch zur Dora sitzen? Und jetzt bitte zwei tolle Musikantinnen herauf, die uns das nächste Lied zur Einstimmung für die Ehe spielen werden. Liebe Clara, liebe Theresa. Sie haben eine wunderbare Familie, wo sie zu Hause sind. 6 Geschwister sind es, 5 Mädels und ein Bub, der glückliche Bruder. Und ein bisschen zur Hintergrundgeschichte. Das Lied, das ihr uns heute spielen werdet, ist was Wunderschönes. Ich habe selbst auch schon mal spielen dürfen. Es heißt A Family That Prays Together. Und es sind Worte der Mutter Teresa. Also, die Mutter Teresa war der geistliche Begleiter von ihrem Papa, der Johannes Husch. Und die haben oft lang miteinander telefoniert. Und so eine Heilige hat auch ihre Familie übers Telefon geführt. Und er hat da viel mitnehmen dürfen. Und durch das hat er dann auch das Lied geschrieben, von einem Gebet oder einer Aussage der Mutter Teresa inspiriert. Also sehr schön. A Family That Prays Together mit der Familie Husch. Dafür kann man auch voten. weitere 300 Likes.
Ganz viele Votes.
Ich liebe das Lied. Ich finde es so schön. Das ist eines der wenigen Lieder, die ich am Handy habe. Doch. Jedenfalls, die Message war ja, a family that prays together stays together. Und dieses Zitat wurde ja wunderschön von der Familie Husch hier vertont. Und das passt perfekt zu unseren nächsten Gästen. Sie sind jung, cool, energisch, aber beide Lehrer. Es tut mir leid, selbst in den Sommerferien dürft ihr zwei anhören, aber ich sag's euch, es ist es wert. Und deswegen heißt sie herzlich willkommen. Hier sind Waldi und David Schwarzbauer. Und das Besondere an ihnen ist, sie sind verheiratet. Schön, dass ihr da seid. Hi.
Hi.
Ich trenne euch nicht.
Oh je, ich kriege ein Mikro.
Steht da gut?
Ich war mal bei Radio Maria, da wurde mir das Mikro abgedreht. Vielleicht passiert das heute auch.
Okay, hey, wie geht's euch?
Gut?
Gut.
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 Gute Anreise gehabt? Kinder versorgt?
Das wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau. Der Schwiegerpapa passt auf und der hat das noch nie gemacht. Und von dem her haben wir unsere Handys jetzt einfach abgeschaltet.
Wie viele Kinder habt ihr eigentlich?
Brave Buben.
Hm. Dreieinhalb.
Und da kommt noch. Eins habt ihr ja hier nach Pöllau mitgebracht.
Genau. Genau.
Apropos Pöllau.
Das brauchst du.
Ja, das brauchst Apropos Pöllau. Wart ihr schon mal hier beim Jugendtreffen oder habt ihr vielleicht euch eventuell auch hier kennengelernt?
Ja, das haben wir vorher überlegt, ob wir uns kennengelernt haben hier.
Klassischer Ehestreit. Ich sage, wir haben uns hier kennengelernt. Sie meint beim Papstbesuch in Wien, aber ich glaube, es war hier, weil ich habe immer recht.
Normalerweise hat immer die Frau recht.
Nein, das Lustige ist, dass ich mich voll gut erinnere, da bin ich immer da so hinten gesessen, irgendwo da. Und der David ist immer vor dem Zelt gesessen, weil da war irgendwie nie drinnen. Und ich war schon, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, einfach unsterblich verliebt. Und das erste Mal war im You-Magazin übrigens. Schaut's mal ins You-Magazin, wer einen Freund sucht, da gibt's ein paar Fische. Auf jeden Fall bin ich dann immer ganz oft aufs Klo gegangen, weil ich immer an ihm vorbei wollte. Und das war einmal aber so wurscht, aber das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Ich dachte, der schaut wirklich immer mich an, wenn ich gehe. Aber es war nicht so.
Und das mit dem Klo gehen hat sich nicht geändert. Sie geht immer ständig aufs Klo.
Kann ja nichts dafür.
Ja, aber irgendwann habt ihr ja geheiratet.
Also ja, genau. Ja. Jahre später.
Also nicht gleich nach dem Klo gehen. Also da haben wir uns schon kennengelernt davor. Und so. Ja.
Aber meine Frage ist, warum habt ihr überhaupt geheiratet? Ich meine, wäre es nicht so einfach, zusammen zu sein, nicht genug gewesen? Warum habt ihr diesen Schritt gewagt, zu heiraten?
Also ich wurde gezwungen.
Stimmt nicht.
Also zuerst mal,
wer hat den Antrag
bei dieser
gemacht?
Schönheit habe ich kaum eine Wahl, sie zu heiraten. Deswegen wurde ich gezwungen.
Da gibt es sogar einen Tusch. Cool. Warum wir geheiratet haben... Also, es ist jetzt ganz unspektakulär. Ich habe den David einfach das erste Mal gesehen. Glaube ich, da war ich 15 oder so. Und der hat dann irgendwie schon mein Herz erobert gehabt, obwohl er gar nichts gesagt hat. Das war nur das Bild irgendwie. Ich lange nicht. Ich habe früher auch, also ich war so ein bisschen buschikos. Oder bin sie immer noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich so kurze, aufstehende Haare und irgendwie hat ihm das gar nicht gefallen. Also es war sehr männlich. Deswegen hat es lange Zeit, hat er mich gar nicht wahrgenommen und dann war ich ein Jahr in England und mit 20 haben wir uns dann kennengelernt und so. Aber für mich war eigentlich immer klar, er war auch wirklich mein erster Freund, mein erster und letzter Freund. Also es sind natürlich ganz viele Schlange gestanden, das stimmt nicht. Nein, aber er war einfach so in mein Herz eingeprägt und da hat schon andere Burschen die mir auch gefallen haben, aber letztendlich war dann immer irgendwie so der David präsent in meinem Herzen und ich habe gewusst, wenn wir uns jemals nähern, dann will ich den einfach heiraten, weil für uns einfach also das spreche ich jetzt für uns beide, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, ich weiß nicht, was der David nachher sagt. Auf jeden Fall, heiraten ist für mich einfach das Ziel einer Beziehung. Ich weiß nicht, ich sehe keinen Sinn in einer Beziehung, wenn ich weiß, den will ich sowieso nicht heiraten. Und von dem her war die Ehe dann, da war keine Frage, ob wir, also wenn wir zusammenkommen, also wenn wir ein Paar sind, dass das letztendlich in einer Ehe mündet sozusagen.
Und nachdem die Ehe ja ein Sakrament ist und man in einer Beziehung zwischen Mann und Frau durchaus ein gewisses Konfliktpotenzial hat, dann hilft diese Gnade der Ehe eigentlich sehr gut über solche Potenziale drüber. Das klingt sehr negativ, ist aber sehr praktisch. aber in Wirklichkeit war es uns sehr wichtig, auch zu heiraten, eben das vor Gott auch zu besiegeln und ihn auch reinzuholen in unsere Beziehung, weil würden wir das nicht tun, wir hätten keine Chance. Also ich bin mir sicher, sie ist wahnsinnig lieb, aber hat auch eine andere Seite.
Bin ich lieb.
und also wir haben beide unsere Ecken und unsere Kanten, wir können uns ganz schön aneinander reiben, aber dadurch, dass wir Gott in unsere Mitte geholt haben, haben wir immer eine Ausrichtung, eine Richtung, in die wir gemeinsam schauen, und das ist für uns das Wichtigste.
Gab es etwas, das euch an der Ehe überrascht hat, womit ihr nicht gerechnet habt?
Wieso schaust du mich so an? Also es ist echt schwierig. Nein, das war nicht die Überraschung. Die Überraschung war eher diese Ehegnade, über die ich vorher gesprochen habe. Wir sind beide ziemliche Dickschädel und wir haben gewusst, wenn wir uns mal eine Wohnung einrichten müssen, das funktioniert nicht, da scheiden wir uns. Also, aber da hat plötzlich die Ehegnade zu wirken begonnen und wir haben die Wohnung eingerichtet. Ja, ich hätte gern den Teppich, gut, dafür kriege ich die Kommode, okay, passt. Also es war unglaublich. Also die Ehegnade, das hat schon was.
Ich habe das anders in Erinnerung. Ich habe zu allem Ja gesagt, was er da hergeschleppt hat. Das war mir irgendwie voll wurscht.
Also das ist die Ehegnade. Nein, aber genau das, dass man eben durch dieses Sakrament, durch die Tatsache, dass man Gott reinholt, sozusagen, dass nichts zu schwierig wird. Dass auch der unterschiedliche Charakter, den wir natürlich haben und der auch gut ist, und ja, dass man immer einen Weg findet, der gut ist und der dann immer besser ist. Das ist auch das Coole. Also man streitet vielleicht, aber danach kommt man sich noch näher. Wir haben schwierige Zeiten durchlebt. Wir haben wirklich ein schweres Kreuz auch getragen, auch mit dem Kinderwunsch und so. Wir kriegen unser viertes Kind. Das war nicht immer so einfach. Wir haben das sehr gekämpft und wir haben auch ein paar Kinder verloren. Das war wirklich eine extrem schwierige Zeit für uns. Wir haben gerungen mit uns selbst, mit Gott. Das war echt ein großes Fragezeichen. Aber es war einfach, das war die größte Überraschung und das größte Wunder für uns, wie sehr Gott uns da durchträgt und wie sehr er diesen Plan genau mit uns vorhatte und wie sehr wir aneinander gereift sind und das jetzt auch verwenden, sozusagen auch hinauszutragen in die Welt. Es gibt ein Magazin da hinten, das heißt Melchior, da ist auch unsere Geschichte drinnen, die ich gerade angesprochen habe. Wenn es euch interessiert, lest das. Auch wenn es euch nicht interessiert, lest das. Genau.
Ja, ich wollte das auch noch kurz, darf ich auch was sagen? Ich wollte das auch sagen, dieses Kinderthema war für uns eine echte Herausforderung. Und es war irgendwie, auf das waren wir nicht so vorbereitet, auf alles mögliche andere irgendwie schon, aber das ein Problem. Und ich komme aus einer Familie, wir sind 5 Mädchen und der David hat 2 Geschwister noch. Also wir wollten eigentlich, das war für uns klar, dass wir viele Kinder wollen. Und dann war das aber alles einfach nicht so leicht. Und dass man, also dieses Thema, dass man als Paar vielleicht, also wir hatten dann schon den Joni, also der ist ziemlich schnell gekommen, aber dann war eine lange Pause und vielleicht, dass wir nur bei einem Kind bleiben, und das war nie unser Plan. Also das waren Dinge, die wir nicht vorhergesehen haben, wo wir uns eigentlich anders entschieden hatten sozusagen. Das war eine Sache, die mich überrascht hat, und das andere ist, das ist echt erst mit der Zeit gekommen, da wenn der David nämlich grantig wird, dann fängt er an, steirisch zu reden. Und das ist für mich ganz schwierig, weil er sonst sehr hochdeutsch, aber wenn er wirklich grantig ist, dann kommt der Steirische durch.
Das stimmt ja gar nicht.
Das hat sich erst im Laufe unserer Ehe gezeigt. Also offensichtlich konnte er diese Seite auch erst vor kurzem rauslassen. Es kommt alles raus.
Das mag ich. Steirisch mag ich. Aber da hat, also in eurer Beziehung spielt ja Liebe irgendwo auch eine Rolle, oder? Und meine Frage...
Ja,
kommt schon vor, oder? Jetzt meine Frage ist, also ganz ernsthaft, was ist überhaupt Liebe?
Nein, ich finde, also Es ist eine, das habt ihr vielleicht eh schon oft gehört, Liebe ist eine Entscheidung. Es klingt voll langweilig und natürlich gehören die Gefühle dazu und das Verliebtsein und Gott sei Dank war ich voll in ihn verliebt und er in mich und so weiter. Aber wenn man Liebe halt nur auf Gefühle reduziert und auf Emotionen, dann ist es, stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, einerseits. Und dann verliert es voll an Tiefe und dann dieser abgedroschene Spruch, Liebe ist eine Entscheidung, ist für mich, hat ganz viel Wahrheit. Und das sehe ich halt auch in unserer Ehe, dass zum Beispiel, wenn der David in der Früh, der kann nicht aufstehen in der Früh, es ist ganz furchtbar. Und wenn der aber in der Früh aufsteht, dann weiß ich, das ist, macht er auch vor allem mir zuliebe, also er ist Lehrer und muss erst um 8:30 in der Schule sein, die verschlafenen Lehrer, aber und wenn er dann so, wenn er für mich die Wäsche aufhängt, ja, das ist eine absolute Entscheidung von ihm, da ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Gefühl dabei jetzt, oder? Wenn er die Wäsche aufhängt. Aber das sind so kleine Sachen, wo er sich bewusst entscheidet, oder ich halt umgekehrt auch, aber mit so, oder halt Jesus am Kreuz, ich meine, ich glaube nicht, dass es eine Fetzengaude da oben war, sondern das war eine absolute tiefe Entscheidung. Und deswegen hat das einfach Liebe schon ganz viel mit Entscheidung zu tun.
Ja, jetzt hast du genau das gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe gesucht, es gibt hier keine Kreuzesdarstellung, oder? Den gekreuzigten, ja, also stell dir vor, da ist ein Korpus drauf. Wenn man wissen will, was Liebe ist, dann muss man Christus am Kreuz anschauen. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir das lernen als Christen, diesen Blick dorthin zu lenken auf dieses Kreuz und zu schauen, das ist Liebe. Liebe ist Selbsthingabe. Liebe ist tatsächlich bis ans Äußerste zu gehen. Also ich glaube nicht, dass Jesus am Kreuz in irgendeiner Phase seines Körpers irgendeinen Spaß gehabt hat oder etwas gefühlt hat. Ihm war sicher nicht danach, da oben zu hängen. Ihm war sicher nicht danach, das Kreuz dorthin zu tragen, von seinen engsten Freunden verleumdet zu werden, angespuckt zu werden, von Soldaten verhöhnt zu werden. Danach war ihm sicher nicht. Und er hat das alles getragen, was Liebe. Und wenn ich wissen will, was Liebe ist, dann ist es genau das. Und jetzt zurück zur Ehe, also in unserem Fall. Es gibt Situationen, da fühle ich mich echt nicht danach, sie zu lieben. Also wirklich, das kann ich ja, also in der Früh zum Beispiel.
Kann man sich gar nicht vorstellen, gell?
Und die Situationen kennen wir alle mit Freunden, mit Familien, mit der Mama, mit dem Papa. Wir kennen das. Da gibt es Situationen, da will ich nicht, da fühle ich mich nicht danach. Und wenn ich dann aufs Kreuz schaue und verstehe, Christus hat wahrscheinlich sich ähnlich gefühlt. Er hat das Kreuz zwar umarmt, aber cool war es sicher nicht. Das ist Liebe. Es ist Liebe, dass ich von mir wegschaue und zum anderen hinschaue und alles tue, was in meiner Macht steht. Ihr korrigiert mich eh, wenn ich was Falsches sage, theologisch. Das größte Wunder ist, dass sie mich liebt, meint er. Danke. Soll ich die Geschichten erzählen, die ich von deiner Mama weiß über dich? Wir haben vorher überlegt, ob wir uns da ein bisschen betteln sollen. Also so Südtirol, Italien, Österreich, aber wir lassen es lieber. Was wollte ich sagen? Christus am Kreuz, das ist Liebe. Und das ist in jeder Sekunde die Entscheidung, dass ich sie lieben will. Das ist Liebe. Glaube ich.
Und wenn man jetzt die Berufung Ehe und Familie anschaut, was ist das, was es wirklich ausmacht? Was ist das Schöne an dieser Berufung? Warum soll man heiraten? Oder darf man?
Fang du mal an.
Fang ich mal an. Ich habe immer geglaubt, heiraten ist keine Berufung, Priester werden ist eine Berufung. Ich war vor 28 Jahren das erste Mal beim Pöller Jugendtreffen. Könnt ihr euch das vorstellen? Beim allerersten Jugendtreffen. Da hinten sitzt der Bruder Seraphim. Der war das Musikteam damals. Kannst du dich erinnern? Ja? Er alleine an der Gitarre. Und ich habe, vielleicht bin ich den Weg gegangen, den viele von euch gehen, aber ich habe es nicht verstanden, dass die Ehe eine Berufung ist. Vielleicht habe ich nie zugehört. Ich war meistens vor dem Zelt, wie gesagt. Also bleibt im Zelt. Aber ich habe dann mit der Zeit erst verstehen dürfen, die Ehe ist genauso eine Berufung. Eine Berufung heißt, ich bin gerufen, etwas zu tun. Und es ist deswegen nicht leichter, aber auch nicht schwieriger. Wir haben und auch nicht mehr oder weniger wert. Ich bitte, versteht mich nicht falsch. Ich will nicht den Wert eines Priesters vermindern. Ganz im Gegenteil. Mein Bruder ist Priester. Ich weiß auch aus der eigenen Familie, was es heißt, einen Priesterbruder zu haben, so wie du auch einen Priesterbruder hast. Das ist ein unglaublicher Schatz. Aber genauso ist es ein unglaublicher Schatz, einen heiligmäßigen Familienvater zu haben oder einen Ehemann, der heiligmäßig lebt. Diese Berufung ist einfach wertvoll und wichtig und wir brauchen heilige Männer und heilige Frauen, heilige Ehemänner, heilige Ehefrauen. Was war die Frage noch einmal?
Das Schöne an der Berufung.
Ah, das Schöne an der Berufung, das darfst du beantworten.
Ja, ganz banal. Das Schöne ist einfach wirklich, dass ich mit einem Menschen, also dass ich mich dem für immer versprochen habe und er sich mir für immer versprochen hat. Und das haben wir gemeint, wie wir damals vorm Altar standen. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Und das war nicht ein Blablabla, okay, aber vielleicht für 2 Jahre. Nein, das war für immer. Und das ist so ein, also das gibt mir so eine Sicherheit, einfach voll und ganz ich selbst sein zu dürfen. Und eben, wir sind jetzt schon, wie lange sind wir verheiratet? 13 Jahre oder so? Halbe Ewigkeit. Auf jeden Fall, das war für mich auch so schön, weil, also, wir sind jetzt, also, wie ich 20 war, sind wir zusammen, sind wir ein Paar geworden. Und diese lange Zeit, die wir uns jetzt schon kennen, hat er halt alle möglichen Facetten von mir durchgemacht und ich von ihm. Aber ich habe echt das Gefühl, wir kennen uns voll, oder? Nein, es ist so, es ist wirklich wir haben uns da echt was Ernstes versprochen und das ist so schön, dass wir das auf ewig versprochen haben, oder bis der Tod uns halt scheidet. Und ich darf ihn wirklich ganz und gar kennen und ich sage immer, der David ist mein bester Freund und du sagst auch immer, ich bin deine beste Freundin, oder? Immer noch, oder? Aber das ist so schön, weil wir uns halt wirklich ganz und gar kennen. Also ich glaube, ich kenne wirklich den David, wie niemand anderer kennt. Und das ist aber, und das ist das Schöne an der Ehe, dass wir das gemeinsam, dass wir diesen Weg einfach echt als Paar gehen dürfen. Aber es ist auch manchmal ein bisschen steinig, weil wir uns halt so gut kennen. Also da muss man den halt auch mitzahlen. Aber ich finde es einfach so eine wahnsinnig schöne Sache mit dem Weg, den Gott für uns bereitet hat, gemeinsam gehen zu dürfen. Und natürlich auch die Berufung Eltern sein zu dürfen, ob das jetzt die leiblichen Kinder sind oder die Adoptivkinder, was auch immer. Aber Eltern sein ist einfach auch wirklich eine mega Herausforderung. Aber es ist wahnsinnig bereichernd und ein volles Geschenk, dass wir diese Verantwortung von Gott geschenkt bekommen haben.
Ja, und der Sex ist natürlich auch schön.
Aber da reden wir morgen.
Aber über das reden wir morgen.
Sie sind auch morgen da für Theologie des Leibes. Kurzer Spoiler.
Es war nur eine Werbeeinschaltung, also ein bisschen ein Cliffhanger für morgen, ja.
Aber jetzt ganz konkret, was heißt es, diese Berufung, Ehe und Familie zu leben? Beziehungsweise mehr die Frage, wie kann ich mich darauf vorbereiten, eine glückliche Ehe zu führen? Als eventuell Single, dann vielleicht dann in einer Beziehung, vielleicht auch schon verlobt und dann schlussendlich, wie kann ich eine glückliche Beziehung in der Ehe leben?
Also, ich habe mal einen ganz interessanten und wichtigen Satz gehört. Beginnt am besten heute noch für euren zukünftigen Ehepartner zu beten. Wieso erst dann, wenn ich ihn kennenlerne? Weil den gibt es ja schon, hoffentlich, als ihr steht auf Jüngere, also auf sehr viel Jüngere. Also, ihr versteht schon. Ja, es gibt solche Leute. Entschuldigung. Beginnt heute schon für euren Partner zu beten, damit auch dieser Partner sozusagen auch zu Gott findet, wenn er dort noch nicht ist. Das ist eine Sache. Das zweite ist mit Sicherheit, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich morgen noch drüber sprechen werde und ich glaube, die Wally auch. Ich muss mich auch darauf vorbereiten, ein Prinz zu sein. Also ich persönlich jetzt, ich möchte ein König sein in unserer Beziehung. Ich möchte ein Liebhaber sein. Ich möchte ein Magier sein. Ihr werdet morgen verstehen, warum ich das jetzt spreche.
Magier?
Ja, und ich möchte ein Kämpfer sein. Ich erkläre das morgen in meinem Vortrag ein bisschen. Aber das tugendhafte Leben, sich darauf vorzubereiten, in Reinheit zu leben, den reinen Blick zu wahren, all das hilft mir später ein besserer Ehemann zu sein.
Das war sehr schön. Willst du auch noch was sagen?
Nein, ich war in der Ehe. Nein, weil du vorher gesagt hast, wie kann eine Ehe auch gut funktionieren und so. Und da natürlich das auch weiter zu leben, ja, auch weiter in der Prinz oder dann halt der König zu sein oder so. Oder die Prinzessin, die Königin oder so. Aber was wir halt auch voll gelernt haben, wir zwei, ist, dass wir dass man eine gute Streitkultur hat zum einen, also dass man, ich habe mal von einem Paar gehört, die haben gesagt, also wenn ein Paar streitet, nein, das geht gar nicht in der Ehe, also ein gutes Paar ist nicht streiten und das ist, finde ich, einfach nicht richtig. Ja, Streit an sich ist vielleicht nicht goldrichtig, aber es ist
je nachdem, wie man halt von der, vom Temperament ist. Und wir sind dann doch eher lauter. Also ich vielleicht lauter als du. Aber in einer Kultur zu streiten sozusagen oder dann dennoch den anderen, also man darf streiten, ja, aber natürlich muss man sich dann auch versöhnen. Also wir haben gelernt, dass wir uns möglichst schnell wieder versöhnen, auch wenn einmal die Fetzen fliegen, aber dass die Versöhnung, dass da echte Versöhnung und echtes Verzeihen stattfindet, das ist, finde ich, voll wichtig. Und das Zweite, dass man wirklich kommuniziert miteinander und dass man, weil wenn man verliebt ist, dann teilt man alle Geschichten und was man erlebt hat und wie der Tag bis dahin war und vielleicht sieht man sich eh beim Frühstück und irgendwie so viel ist dann noch nicht passiert, aber man will sich einfach alles erzählen und dass man das auch beibehält in der Ehe, dass man echt dem anderen erzählt, wie war der Tag, so dass man wirklich Teil hat am Leben des anderen und nicht separat nebeneinander herlebt. Und das funktioniert bei uns ganz gut. Also ich erzähle immer ein bisschen mehr als David mir, aber ja.
So, mein Timer hat geklingelt, aber ich frage noch eine Frage.
Das war der Timer,
ja. Jetzt muss ich mir entscheiden, ich habe zwei Fragen, welche stelle ich?
Ich sage was.
Du willst was sagen?
Ja. Okay. Oh. Na, was wir eigentlich unbedingt loswerden wollten, magst du das sagen? Nein, bei dem ganzen Thema Berufung, natürlich gibt es die Berufung zur Ehe und die Berufung zum Priestertum und die Berufung zu einem gottgeweihten Leben. Aber wir glauben, dass Berufung einfach, das sind die ganz großen Fragen, aber die Berufung leben ist ja schon im Alltag, die könnt ihr ja alle jetzt schon leben. Und Berufung leben heißt einfach herauszufinden, wer ist eigentlich Gott, wer bin ich selber, wo sind meine Talente? Was hat Gott mir geschenkt? Ja, das ist nicht nur diese Frage rechts oder links, sondern Berufung beginnt schon viel, viel früher. Und das finde ich voll wichtig, dass man das auch versteht, dass ihr, wenn ihr jetzt 15 seid und euch denkt, oh Gott, was soll ich jetzt? Soll ich den oder den Weg gehen? Geht einmal einen Schritt weiter. Also einfach Gott im Alltag zu finden sozusagen und wissen, wer bin ich eigentlich? Ja, das wollte ich unbedingt. Was war deine Frage?
Ich glaube, die stelle ich, wenn keine Fragen kommen. Ihr dürft übrigens die Fragen, die ihr schon aufgeschrieben habt, hier in die Box reinwerfen. Anonym, ihr müsst keine Namen draufschreiben. Ja, das schafft ihr schon. Genau, und vielen, vielen Dank euch beiden. Es war wunderbar. Ihr dürft euch da hinsetzen. Und Wasser, Mari? Willst du es ankündigen oder soll ich es ankündigen? Ich hoffe, ich kündige es jetzt richtig an. Wir haben auch das nächste Lied vom Music Vocation Award. Das war das erste Lied, das ich tatsächlich gehört habe, als ich mal die Website aufgemacht habe. Nämlich, es heißt Be Light von der Clara Hutter, die da ist und jetzt für uns spielen wird.
Ja, ich bin die Clara Hatter und ich habe auch ein Lied zur Berufung geschrieben, aber ich dachte mir, ich kann jetzt nicht so über Ehe schreiben oder Priestertum, weil da kenne ich mich nicht so aus. Deswegen dachte ich mir, ich schreibe ein Lied, was vielleicht Berufung für alle sein kann. Also Jesus sagt, wir können das Licht der Welt sein und darüber habe ich mein Lied geschrieben.
Shine for me. Be light, be light, be light.
Yes, Jesus, you are a hero, and now he calls you too. I'm not the only one who is qualified to shine. You give us so much joy to be a witness for you. We were sent in the world to shine. So Jesus, hear us pray. We can set a fire. We can set a fire. We can set a fire. I'm ready, shine through me. Be light, be light, be light. So we can shine all together for Jesus. And the world will see and know. It's Jesus.
Stolze 598 Votes für die Clara Hatter und wir versprechen, dass wir heute voten, weil es ist sehr cool und danke, dass du für uns gespielt hast. Alles Gute weiter für den Vocation Music Award. Darf ich den nächsten Gast rausholen? Es ist eine Schwester. Liebe Schwester Eva, du bist heute zu uns gekommen, und gestern schon, und wirst heute auch etwas von deinem Leben, von deinem Herzen präsentieren. Ich muss noch gestehen, ich habe eine unglaubliche Freude, wenn ich Schwestern sehe. Irgendwie das erfüllt mein Herz immer, warum auch immer, mit Freude. Und es ist so was Schönes, weil, ja, das strahlt einfach und du strahlst besonders. Danke, dass du da bist. Jetzt muss ich fragen, wie lebt man denn als Schwester? Also, ja. Es ist ja sowas, entweder, weil bei den Priestern ist es oft so, okay, ich habe dies und dies und das zu tun, habe, keine Ahnung, die Aufgaben und da ein Begräbnis und. Ist es das, worum es geht? In der Berufung, auch zum gottgeweihten Leben, das teilen übrigens die Priester in einer gewissen Weise mit den Schwestern, glaube ich, sehr. Aber wie lebt man dann als Schwester?
Es ist lustig, dass du mit dieser Frage beginnst. Ich weiß nicht, was glaubt denn ihr, wie eine Schwester lebt? Eingesperrt. Geißelungen. Ah, man lebt sehr, sehr schlecht. Schaut's mich an, wie traurig ich ausschaue. Kasweiß, gell? Na. Ich muss auch deswegen lachen, weil ich bin sehr jung in die Gemeinschaft eingetreten und ich war relativ feig, das ist eine andere Geschichte. Ich habe, glaube ich, fast ein halbes Jahr meinen Eltern nicht gesagt, dass ich in die Gemeinschaft eingetreten bin, weil ich war in Peru, in Südamerika, also haben sie auch nicht so mitbekommen und sie dachten, ich komme dann nach 9 Monaten Missionseinsatz wieder zurück und studiere weiter. Und als ich ihnen dann endlich mal die Wahrheit gesagt habe, dass ich eingetreten bin, war die erste Frage von meiner Mutter, ja und wo wirst du begraben sein? Weil das, was sie von Schwestern wusste, ist, dass sie alle sehr jung sterben. Meistens Tuberkulose, weil sie so ein schwieriges und ja, hartes Leben haben und so weiter. Also ich lebe 23 Jahre schon im Kloster, ich bin noch quitschlebendig, okay? Ich weiß nur immer noch nicht, wo ich begraben werden
werde. Wir nehmen dich schon.
Aber es ist das ist schon ein Friedhof. Böller unten, ja. Okay. Nehmen wir Ocherbauer. Nein.
Die Schaufel.
Du schaufelst mir das Grab. Ja. Du schaufelst mir das Grab, okay. Ja,
mache.
Das kann man noch anders verstehen.
Ritterburg drauf.
Das Burgfräulein auf der Ritterburg. Ja. Na, aber es ist was Wahres dabei, weil wenn man so einen Priester sieht, dann hat man sofort Eucharistie, Messe feiern, Sakramente, Predigen, Beichte, was weiß ich alles. Ja, was machen denn die geweihten Schwestern? Den ganzen Tag beten? Klingt ein bisschen fad. Das Schwierige ist, das Geheimnis im gottgeweihten Leben ist, es geht nicht so sehr um das, was wir tun, als um das, was wir sind. Unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz hat ohne Gott, gilt für euch, aber gilt nochmal mehr für mich, als Geweihte ohne Gott keinen Sinn. Wir sind nicht Geweihte um der Bequemlichkeitswillen, weil wir zu faul sind für Ehemann. Ich habe schon gemerkt, da geht es heiß zu, sehr interessant. Für Kindererziehung und so weiter. Nein, lieber ganz bequem, ich mit meinem schönen, lieben Leben. Ich bin nicht geweiht um der Bequemlichkeit willen, sondern um des Himmelreichs willen. Das heißt, ich bin gerufen, auf Erden schon etwas vorwegzunehmen. Nichts, das Erste ist nicht, was ich tue, sondern was ich bin. Dass ich mit Gott bin, durch ihn und für ihn lebe. Dass ich durch mein Leben, durch meine Armut, durch alles, was ich bin, aber doch ein bisschen was vom Himmelreich vorwegnehme. Weil im Himmel gibt's nicht mehr Mann und Frau. Im Himmel sind wir alle gerufen, ganz eins mit Gott zu sein. Und ich bin wie so eine kleine Erinnerungszeichen an euch. Es existiert Gott, es gibt den Himmel und im Himmel werden wir alle mit Gott vereint sein.
Wow. Also ein Stück weit des Himmels zu leben, du hast gesagt, die Größe der Berufung besteht, das zu sein, nicht zu tun. Und mich fasziniert es sehr, auch das Brautsein, so ganz einem Bräutigam, ganz einem Mann auch gehören, auch eine besondere Liebe, die ungeteilt ist, zu ihm zu haben. Wie ist es für dich, ja, ganz Braut zu sein, die Liebe zu Gott so zu haben, dass sie einfach ganz ist, nicht geteilt ist?
Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage. Ich möchte nur kurz auch nochmal anschließen, was wir heute auch schon gehört haben. Die radikalste Berufung, die du wählen kannst, ist deine Berufung. Wenn es die Ehe ist, dann ist der radikalste Weg die Ehe. Wenn es das Priestertum ist, dann das Priestertum. Wenn es das gottgeweihte Leben ist, das gottgeweihte Leben. Und letztendlich ist alles eine Frage der Liebe. Wofür brennt mein Herz? Welche Liebe erfüllt mich? Wie möchte ich auf diese Liebe antworten? Und diese bräutliche Liebe ist genau das. Ich bin gerufen, eins zu sein mit Gott. Das hört sich so groß an und wenn ich auf mich selbst schaue, dann kriege ich einen Lachanfall, weil ich das einfach, weil ich ein armes Würstel bin. Aber das ist diese Schönheit meiner Berufung, dass ich ganz gerufen bin, mit Gott zu sein. Auf seine Liebe mit meinem ganzen Leben zu antworten. Und darum ist auch der Habit, das sichtbare Zeichen, so was Schönes, weil ich weiß nicht, was du mit deinem Brautkleid gemacht hast. Vielleicht hängt es im Kasten für die zukünftige, verstaubt vor sich hin. Das ist leider so, gell? Aber ich habe das Glück, ich trage mein Brautkleid jeden Tag. Das ist mein Hochzeitskleid. Das ist das Kleid, was ich bekommen habe, als ich mein Ja zu Jesus gegeben habe. Und ich bin gerufen, dieses Jahr jeden Tag auch neu zu leben. Was ich noch sagen will, ich schweife wahrscheinlich auch ab. Spät für eine Klosterschwester, bin schon etwas müde. Na, ich bin ein Nachtmensch. Das ist ganz wichtig. Ich bin gerufen, als Frau haben wir eine dreifache Berufung. Wir sind alle gerufen, Kind zu sein, Tochter des Vaters. Und wenn ich ganz diese Berufung, Tochter des Vaters, lebe und annehme, von Gott Vater meine Identität bekomme, auch vermittelt durch meine Eltern, dann kann ich mich öffnen zu einem nächsten Schritt. Das ist die Berufung, Ehefrau zu sein. Und da ist es ganz wichtig im geweihten Leben auch, ich bin Ehefrau. Ich kriege immer ein bisschen einen Grant, wenn ich irgendwelche Dokumente ausfüllen muss, staatliche, weil beim Lebensstand, was muss ich ausfüllen? Ledig. Und dann ärgere ich mich immer ein bisschen, weil ich fühle mich nicht ledig. Ich bin nicht ledig. Ich habe den besten Ehemann der Welt. Vor allem, weil er im Himmel ist. Na. Mir bleibt so vieles erspart auf Erden. Nein. Es gibt andere Herausforderungen. Aber ganz wichtig auch, die gute Augen haben, was trage ich da? einen Ehering. Ja, also das ist ganz wichtig. Ich bin Ehefrau Christi. Ich bin gerufen. Und wenn ich das lebe, diese Berufung, dann gibt es noch meine dritte Berufung, das ist die Mutterschaft. Und es gibt die leiblichen Kinder, was eine wunderschöne Berufung ist. Und es gibt auch die geistliche Mutterschaft.
Sehr schön. Also, sie ist nicht nur Braut, sondern auch Tochter und Ehefrau, auch das Mütterliche. Ja, muss auch ausschweifen, weil ich muss so, also ich bin Seminarist, habe natürlich eine Mama, drei Schwestern, aber ist Mutterschaft, also auch von einer Frau getragen zu werden, das erlebt man auch als Priester, auch als Seminarist. Das ist nicht so, okay, ich habe keine Beziehung zu Frauen oder ich weiß mich nicht geborgen, von jemand mitgetragen, wenn du kommst und jemand sagt sich wirklich und du kannst erzählen.
Die Seminaristen sind am schwersten zu tragen.
Psst. Okay, auf jeden Fall, was auch interessant ist, auch so ein bisschen Leben vor der Berufung, Leben nach der Berufung, Leben vor der Bekehrung, Leben nach der Bekehrung. Was würdest du den Jugendlichen mitgeben, wenn man sich denkt, ich bin wirklich zu schlecht? Also mit mir kann Jesus nichts anfangen. Oder Priester werden oder Schwester werden oder irgendwo einen Stand auch, der für Heiligkeit steht, wie auch immer. Das heißt nicht, dass wir deswegen heilig sind, überhaupt nicht, aber doch Jesus im Leben verkünden und tragen. Kann ich zu schlecht sein für eine Berufung?
Genau, das Ganze mit der Heiligkeit ist ja einfach durchlässig auch zu werden. Gott ist der Heilige. Wir schweifen beide nämlich ein bisschen ab, weil wir unsere Fragen nicht so wirklich koordiniert haben vorher, gell? Aber ist ja wurscht. Wir haben schon gehört, ich komme nicht als Priester oder als Schwester auf, du hast es da, ich schon ist, auch Schwester auf die Welt. Es ist nicht so, dass ich im Kreissaal meine Mutter da mit Wehen gelegen ist und dann kam zuerst mal, was kommt zuerst beim Kind raus, wenn die Geburt gut geht? Der Kopf. Bei mir kam zuerst der Schleier raus. Nein. Also, wir haben alle eine Vorgeschichte und das Schöne ist, stellt euch vor, lest einmal Heiligenbiografien, sogar jeder Heilige hat eine Vorgeschichte. Es gibt einen, ich glaube, das war gar kein, es war ein Autor, glaube ich, sogar Oscar Wilde, der gesagt hat, ein Sünder ist, ein Heiliger ist ein Sünder mit einer Vergangenheit oder sowas und der, genau, jeder Sünder hat eine Zukunft und jeder Heilige hat eine Vergangenheit. Ich bin noch keine Heilige, aber ich habe auch eine Vergangenheit. Und was ein ganz großes Hindernis ist, denke ich generell für uns, für eine Berufung zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben, aber ich habe es mehr und mehr höre ich auch zu einer Berufung zur Ehe, zu sagen, ich traue mich da an zu antworten und ja zu sagen zu dieser Berufung ist, boah, aber was ich alles schon gelebt habe, werde ich das leben können? Mir ging es ähnlich, weil ich war auf der Suche nach Liebe, nach Freundschaft, wie ich denke so viele von euch und habe da auch die verschiedensten Erfahrungen gemacht und vor allem, weil ich den größten Teil meiner Jugend nicht gläubig war, ich will jetzt nicht schon wieder Werbung machen für ein gewisses Magazin, da sind interessante Interviews drinnen, das Problem ist nur, die Titel sind dann immer etwas aufreißerisch. Okay, schaut's nach in der letzten Ausgabe, dann versteht's, was ich meine, der vorletzten. Und für mich war eigentlich das größte Hindernis, als ich gemerkt habe, als ich das erste Mal die Anrufung Gottes zum gottgeweihten Leben empfangen habe, war ich in einer Beziehung, hatte einen Freund und wir haben die Beziehung nicht unbedingt christlich gelebt. Und ich war in Wien und als ich dann heimgekommen bin nach Salzburg, habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Jetzt wird mich mein Freund vom Bahnhof abholen und ich habe die ganze Nacht eigentlich nur nachgedacht, ich glaube, Jesus möchte mich zum gottgeweihten Leben. Diese Frage von Jesus, Eva, glaubst du, dass meine Liebe dir genügt? Und ich so, ja, irgendwie schon und eigentlich wär's das. Und dann kam auf einmal mein Freund zum Bahnhof, hat mich umarmt, mich geküsst und ich bin mir vorgekommen, oh, das geht nicht. Das zweite Mal, als ich dann wieder eine Anrufung zum gottgeweihten Leben bekam, war ich bei einer Feier in einer Wallfahrt in Lisieux, bei der kleinen Therese von Lisieux. Und da war wieder so eine schöne Liturgie mit Priestern, mit Seminaristen, Weihrauch. Das Wort Gottes ist hineingetragen worden, war von unserer Gemeinschaft. Das ist sehr, sehr verrückt, sehr feierlich, sehr fröhlich, mit viel Tanz und Gesang. Und dann waren da lauter Schwestern. Und die haben alle so gestrahlt. Und die waren so schön. Und ich habe eigentlich nur geweint und gesagt, das ist viel zu schön für mich. Und diese Sache, das ist viel zu schön für mich, hat mich mein ganzes Gemeinschaftsleben bis zu meiner Einkleidung eigentlich begleitet, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht. Da schäme ich mich doch. Ich mit meinem Vorleben und dann im Habit weiß gekleidet mit Schleier und so weiter, dann gehe ich durch die Stadt und triff einen Ex-Freund von mir. Wie schaut denn das aus? Ist ja voll peinlich für den Herrn. Die werden sagen, hat er niemanden Besseren finden können? Er hat niemanden Besseren gefunden. Das ist so. Sie brauchen ein bisschen, bis Sie es checken, gell? Nein, mir war dann wirklich bewusst, wieso soll ich mich schämen? Wieso soll ich sagen, das geht doch nicht mit meinem Leben und mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und so weiter, wenn sich Jesus nicht für mich schämt? Wenn Jesus sagt, Eva, genau so wie du bist und mit dem, was du gelebt hast, so liebe ich dich und so erwähle ich dich. Und es gibt dann lustige Geschichten, weil ich bin dann wirklich mal bei einer Hochzeit von einer Freundin von mir, meinem letzten, allerletzten Ex-Freund, bevor ich dann ins Kloster gegangen bin, getroffen. Und eigentlich war es ihm viel peinlicher als mir, weil ich ihn nicht einmal wiedererkannt habe. Also, für Gott gibt es keine Hindernisse und wenn er ein Ja zu dir sagt, wer bist du, dass du dann sagst, nein, das ist nicht für mich. Okay?
Wow. War eine Antwort, ja? Wunderschön. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich zu euren Fragen. Erstens, weil da noch ein paar hineinkommen sind. Und zweitens, weil das das Spannendste überhaupt ist, was ihr für Fragen habt. Nicht nur Beauty-Fragen, sondern auch Herzensfragen. Und jetzt lassen wir gleich von der Dora eine Frage stellen.
Also ihr habt wirklich, wirklich sehr gute Fragen gestellt. Ich bin nicht überrascht, ich weiß, dass ihr gute Fragen stellen könnt. Jedenfalls die erste Frage, ist jetzt nicht an wen bestimmten gerichtet, aber ich würde sie einfach an wen geben, der sich angesprochen fühlt, die Frage zu beantworten. Dürfte ich kurz eure Aufmerksamkeit haben? Danke. Okay, darf ich vorstellen, Schwester Eva? Sehr gut. Okay, die erste Frage. Wenn ich mir unsicher bin mit meiner Berufung, wo finde, suche ich am besten Rat? Und wenn ich schon eine Ahnung habe, was meine Berufung sein könnte, wie weiß ich, ob ich richtig bin, beziehungsweise wie mache ich weiter, lasse ich mich leiten? Wer fühlt sich angesprochen?
Der Timer hat sich angesprochen fühlt. Scherz.
Ja, also die erste Frage ist, wie finde ich am besten Rat? Also wie komme ich drauf, was meine Berufung ist?
Deswegen haben wir euch geholt.
Also ich würde einfach meinen geistlichen, also falls ich einen geistlichen Leiter habe, ihn fragen. Und sonst einfach vor einer Schwester, vor einem Priester oder vor einem Ehepaar, also jemanden fragen, der einfach im geistlichen Leben sie auskennt.
Und geht man dann hin und sagt, hey, was ist meine Berufung?
Nein, das nicht, aber man fängt einfach darüber zum Reden an, was ist da eigentlich, was ist gekommen im Gebet und wie kann man, welche Kriterien gibt es dafür, ob das für Jesus ist oder ob das nicht für Jesus ist.
Ein Aspekt, ich hatte auch eine Zeit des Suchens, ich war mal 3 Monate im Kloster, habe die Schule abgebrochen, klassischer Lehrer, und bin ins Kloster gegangen für 3 Monate und dort habe ich sehr gerungen mit der Frage, was meine Berufung ist und habe dann einen Priesterfreund gefragt und habe gesagt, soll ich Priester werden oder Ehemann oder Vater von 4 Kindern? Und er hat gesagt, geh nach Österreich, mach die Matura. Und das war irgendwie zu dem Zeitpunkt das Letzte, was ich hören wollte, weil ich habe gerade die Schule abgebrochen und dachte, ich bin so cool und so super und mache irgendwas anderes. Und ich habe verstanden, das Wichtigste ist in der Frage der Berufung, dass ich vielleicht nicht unbedingt den übernächsten Schritt wissen muss. Ich muss den nächsten Schritt wissen. Und die Wally hat das kurz angesprochen vorher und das, da möchte ich euch alle ermutigen. Ein Freund auch in dieser Gemeinschaft hat zu mir dann gesagt, wenn du willst, dass Gott dich führt, dann musst du gehen. Weil wenn du stehst, dann kann er dich nicht führen. Und du musst Entscheidungen treffen. Gott gibt dir die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Natürlich, wenn es jetzt um die Frage geht, ob ich jetzt heiraten soll oder Priester werden soll, das ist schon eine schwerwiegende Entscheidung. Aber keine Angst zu haben, auch zu sagen, Gott, im vollen Vertrauen auf dich gehe ich jetzt diesen nächsten Schritt. Und wenn das heißt, dass ich in dieses Kloster eintritt, dann hält er mich wahrscheinlich davon ab, wenn es nicht mein Weg ist. Aber sozusagen, das sind die 2 Dinge, die ich gelernt habe. Sich bewegen, dann kann Gott mich führen und wissen, was mein nächster Schritt ist.
Also ich würde auch vielleicht etwas ganz Wichtiges zu sagen, ob du eine Berufung hast oder nicht, das wird dir nicht der Priester sagen oder die Schwester oder so, das ist ganz wichtig. Das ist etwas zwischen dir und Gott. Und eben Berufung ist ein Ruf, ist eine Ansprache. Gott spricht zu uns, spricht in dein Herz. Und wenn das nicht so ganz klar ist, dann gib dir einfach die Zeit. Es ist ja nicht, ihr seid jetzt alle nur jung. Man muss eh nichts überstürzen. Normalerweise, würde ich sagen, versuch viel zu beten zum Heiligen Geist. Versuch in der Schrift zu lesen, in der Bibel. Was sagt das Wort Gottes? Vielleicht geh auch besonders zur Messe. Hör zu, was da immer, es fallen auf einmal einem Dinge auf, vielleicht. Gott macht es dann so, dass plötzlich dieser eine Satz hängen bleibt. Frage Leute, die mehr Ahnung haben vielleicht vom geistlichen Leben, ist das dritte. Das vierte ist, schau, was die Umstände sind, was sich ergibt, welche Zufälle, wenn so will, die ja ein anderer Name für Gott ist, das wissen wir, leiten uns manchmal die Zufälle, die Umstände. Und das vierte ist auch, verwende halt den Hausverstand, oder? Also wenn du eine Frau bist, wirst du nicht vermutlich zum Priester berufen sein und einfach Dinge, Hausverstand auch. Manche Dinge passen einfach gar nicht. Und hör einfach ganz sehr in dich hinein. Gott wird zu dir sprechen in dein Herz.
Eins wollte ich noch hinzufügen. Und das Ganze hat auch viel mit, dass man voll den Frieden hat. Ja, und eine Freude in seinem Herzen hat. Und das schubst dich schon in eine Richtung. Und wenn man sich denkt, wenn ich heiraten muss, da zieht's mir alles zusammen. Na, dann bitte vielleicht nicht, ja. Also, da hat viel einfach auch mit einem Frieden im Herzen halt auch zu tun und eine Freude, wo man hin will.
Sehr schön. Wow. Toll. Ja, nächste Runde aufgenommen.
Alle weiter.
100 Punkte.
Jetzt kommt die Millionenshow, ihr kriegt immer mehr Geld. Ich habe jetzt
das ist ein Geheimnis, dass wir sie bezahlen.
Herausfordernde Frage, die ist mindestens 30.000 Euro wert. Und ich würde sie gerne der Schwester Eva stellen, kriegst dann ganz viel Geld. Und zwar, Thema ist Tochter sein. Es kann sein, dass man, ich lese es. Wie erfülle ich das Tochtersein, wenn mein Vater mich hasst und keine Beziehung mit mir haben will? Oder was ist, wenn ich keinen Vater habe? Wie bin ich dann eine gute Tochter?
Das ist eine sehr ernste und tiefe Frage. Ich muss mich zurückerinnern, viele von euch wissen, ich war insgesamt 11 Jahre in Peru. Und da habe ich immer, wenn ich gepredigt habe und mit jungen Leuten gesprochen habe, so erzählt von meinen Schwierigkeiten, die ich mit meinem Vater oder mit so Krach in der Family oder so weiter gehabt habe, was für mich schwierig war. Und dann habe ich gemerkt, ich rede eigentlich an der Realität der Menschen vorbei, weil dort auch in Peru bei den Jugendlichen eigentlich das große Problem ist, dass eigentlich oft die Väter gar nicht da sind oder wenn sie da sind, Alkoholiker oder gewalttätig sind. Viele sind bei den Großeltern aufgewachsen. So ich gemerkt habe, dass es eine ganz andere Realität ist. Und die Frage, die da kommt, die berührt mich sehr, weil mich das zurückerinnert. Wie kann ich wirklich Tochter sein? Wie kann ich die Liebe des Vaters empfangen, wenn vielleicht in meiner Familie das nicht so gegeben war? Ich mit meinem Vater keine gute Beziehung habe, weil ich eigentlich eher spüre, dass er mich hasst, ist ein starkes Wort, aber du wirst schon wissen, warum du das schreibst. Und da ist, glaube ich, so ganz wichtig zu entdecken, meine tiefste Identität gibt mir mein Schöpfer. Und das ist Gott. Und diese Tochterschaft, die kannst du leben, wenn du Gott als deinen Vater entdeckst. Da kannst du auch im Gebet, in dem Blick auf ihn, dann wirklich entdecken, dass Gott dein Vater ist. Da erfahren diese Gnade, auch Tochter zu sein, geliebt zu sein, gewollt zu sein, die Identität von ihm zu bekommen. Dieses Wort, du kannst es, du schaffst es. Mein Vater war immer irrsinnig ängstlich, hat immer gesagt, nein, mach das nicht, das ist gefährlich und so weiter. Und einmal, da war ich schon im Kloster, da war ich in Paris und habe da irgendwo herumfahren müssen mit dem Auto und habe mit meinem Vater telefoniert und ich dachte, der wird schon wieder sagen, das ist viel zu gefährlich, tu das nicht, das sind so große dreispurige Autostraßen, du kennst dich aus. Und da hat mein Vater das erste Mal zu mir gesagt, ach, das ist doch überhaupt kein Problem für dich, du bist so eine gute Autofahrerin, du kannst das. Und das hat für mich eingeschlagen wie eine Bombe. Es war das erste Mal, dass mein Vater mir einen Zuspruch gegeben hat. Aber diesen Zuspruch will dir Gott Vater immer sagen. Und wenn du diese Vaterschaft Gottes entdeckst, wenn du da merkst, du bist seine geliebte Tochter, er vertraut dir, er glaubt an dich, dann kannst du damit auch, und das ist schon auch sehr wichtig, einen Prozess der Versöhnung und der Heilung mit deinem leiblichen Vater gehen. Und dann kannst du auch lernen, ihn so wie er ist, zu lieben, anzunehmen, ihm zu vergeben. Und vielleicht entsteht sogar etwas Neues auch in der Beziehung mit deinem Vater.
Die nächste Frage lautet, fällt es, also jetzt vor allem an euch Seminaristen und Priester und Ohrenschwester, fällt es den geistlichen Berufungen schwer, Sexualität nicht zu leben, und hat sich das im Laufe der Zeit im Kloster oder Priestertum verändert?
Das Alter tut viel damit zu tun.
Also, kannst du nochmal die Frage wieder? Zeit.
Jetzt habe ich schon weggeklickt. Okay. Fällt es den geistlichen Berufungen schwer, Sexualität nicht zu leben, und hat sich das im Laufe der Zeit im Kloster oder Priestertum verändert? Also die Sexualität. Oder ob es schwer ist. Wahrscheinlich eher, ja.
Erklärt es mir noch genau. Ja, ich denke, dass die Sexualität ja an sich ist ein Geschenk Gottes. Und wir haben es alle bekommen. Und in dem Sinn, ich glaube, man ist auch nicht so Gott gewollt, dass man das einfach irgendwie unterdrückt oder so. Um das geht's, glaube ich, gar nicht. Ich habe, als ich mit 22 eingetreten bin, es war nicht so einfach, die ganze Entscheidung, habe ich hier ein bisschen erzählt, weil es mich halt sehr hin und her gehaut hat. Ich hätte mir immer auch gewünscht, eine Familie, viele Kinder, mindestens eine Fußballmannschaft und alles das zu haben. Aber es war dann eben anders, aber es war nicht schwierig, die Entscheidung. Es war nicht schwierig, die Entscheidung in dem Moment zu treffen, weil es war einfach diese größere, ich tue das jetzt nicht, ich habe größten Respekt vor euch und vielleicht, für euch sind viele Dinge schwieriger als für mich. Ich sage immer, don't marry, be happy. Also einige Dinge sind einfacher, auch wenn man nicht verheiratet ist. Aber natürlich, ja, es ist eine Entscheidung. Und in dem Moment war es für mich einfach nicht schwierig. Klar, es gibt Versuchungen. Aber dann muss man sich halt erinnern, gut, warum bin ich da? Was hat dieser Gott alles schon getan für mich? Und es gibt einfach noch was Besseres, was auf uns wartet. Wenn Sexualität schon so genial ist auf dieser Welt, wie man mir halt zumindest erzählt, dann wie genial muss das erst im Himmel sein? Oder? So denke ich mir einfach irgendwie. Nicht besonders theologisch jetzt vielleicht, aber einfach mal, um es rüberzubrechen.
Aber ich entschuldige, ich weiß, ich wurde nicht gefragt, aber ich möchte auch was dazu sagen, bitte. Weil ich glaube, es ist ein Mythos zu glauben, dass wenn man verheiratet ist, dass man immer Sex hat und immer Sex haben kann und darf und soll und will. Es gibt Zeiten auch in einer ehelichen Beziehung, wo man einfach Rücksicht drauf nehmen muss und einfach auch nicht, ich drücke es jetzt auch so salopp aus, wie es gefragt wurde, auch nicht Sex hat. Und ist eine große Überraschung jetzt, weil alle ruhig sind auf einmal. Es gibt diese Zeiten und das betrifft uns alle. Und nur weil ich verheiratet bin, heißt das nicht, ich kann immer und überall, also überall sowieso nicht, aber versteht schon. Das ist mir wichtig auch, dass wir das verstehen und auch bedenken. Auch in einer Ehe gibt es Zeiten, wo ich Rücksicht nehme, wo wir Rücksicht nehmen auch auf den natürlichen Zyklus der Frau, auch wenn wir sagen, jetzt ist kein Kind möglich, das gibt's einfach. Und dann muss man auch dort enthaltsam leben. Und das sind, also wirklich jetzt mal im vollen Ernst, das sind extrem wertvolle und gute Zeiten, wo sehr viel weitergeht in der Tiefe der Beziehung. Magst du dazu was sagen?
Und ich glaube einfach, wie wir schon gehört haben, Ehe und Gemeinschaft ist einfach ein Riesengeschenk, oder? Und jeder Mensch hat, glaube ich, auch einfach eine große Sehnsucht nach Familie. Und irgendwer vielleicht zwar war das vorher, glaube ich, die haben erzählt, in einer Beziehung ist so, dass man halt einfach schauen muss, dass man halt immer miteinander in Kontakt ist, oder? Und so liebe ich das zumindest, genauso ist es auch mit Jesus. Und einfach die Zeiten vor der Eucharistie, in der Anbetung, in der Messe, das ist nicht nur einfach so ein schönes Reden, dass es wirklich Kraft gibt, aber natürlich das Thema Sexualität auch speziell fürs geweihte Leben mit, ja, einfach auch mit Opfer verbunden ist. Aber es gibt trotzdem eine Erfüllung von Jesus. Und wenn es wirklich dein Weg ist, dann braucht man sich auch nicht fürchten, glaube ich.
Vielleicht da ganz kurz noch eine Ergänzung. Die Sexualität bleibt ja ein Teil von uns. Wir schneiden uns nicht ab von unserer Sexualität. Ich bin voll und durch Frau. Ich habe neben mir da voll und durch Männer sitzen. Ja. Und das ist schon ganz wichtig. Und diese Sexualität, das ist ja auch eine Kraft, eine gestalterische Kraft. Das ist ganz wichtig auch. Und mich hat das mal sehr fasziniert. Papst Benedikt XVI., Papst Emeritus, der wird oft so als der deutsche Papst und so trocken und so gesehen, stimmt überhaupt nicht. Wenn man seine erste Enzyklika Gott ist die Liebe liest, dann schreibt er auch von diesem Eros, wo er sagt, wir müssen Gott mit Eros lieben, mit dieser sexuellen Liebe, mit dieser Leidenschaft. Und das ist ganz wichtig, wenn in einem gottgeweihten Leben die Leidenschaft fehlt, dann fehlt das Essentielle. Ja? Und bei einer Frau ist natürlich auch nochmal ein anderer Punkt, nicht nur die Sexualität, sondern auch die Zärtlichkeit. Und das ist dann etwas zum Beispiel, wo wir als Schwestern auch wissen müssen, wie umzugehen, wenn du mal Sehnsucht hast nach Zärtlichkeit, was glaube ich bei uns Frauen schon sehr tief ist, so der starke Arm, der dich umarmt und so weiter. Darum sage ich zum Beispiel zu meinen Mitschwestern immer, schaut keine romantische Filme, schaut Actionfilme. Schon einfacher.
Ich habe eine Frage, kann leider nur einer beantworten, schauen wir mal. Ist man als Priester manchmal traurig, wenn man eine Familie sieht?
Yes, go.
Und bereut man dann seine Entscheidung? Also.
Der David hat gesagt, es kommt auf die Familie. Ja, es stimmt eben. Ja. Ich finde es einfach wunderschön, Familien zu sehen, so wie ihr oder eben viele andere, die ich auch kenne, junge Familien oder auch nicht mehr so junge Familien, wo es echte Freundschaft gibt zwischen dem Ehepaar. Das ist für mich wirklich eines der schönsten Sachen. Und vielleicht, ja, denke ich mir dann auch manchmal, wow, es wäre schön, aber zugleich weiß ich eben, Gott hat mir was anderes ins Herz gelegt. Ich bin schon sehr dankbar für diese Klarheit. Ich meine, ich weiß, manche jungen Leute oder auch eben nicht mehr so jungen Leute, die dann mit 35, 40 oder so zu mir kommen und dann sagen, ah, Pater Thomas, was soll ich tun? Ich weiß nicht genau und so. Ja. Vielleicht, ich meine, zu euch habe ich jetzt gesagt, nehmt euch die Zeit und so, aber ihr seid noch ein bisschen jünger. Aber waren Sie mal... Also zu viel Zeit würde ich auch nicht vergehen lassen bis nach 30 oder 35, 40, weil es wird dann halt auch nicht mehr leichter danach. Und einfach, ich bin sehr dankbar, dass Gott mir das einfach klar gesagt hat. Bis 22 habe ich sehr gekämpft und ich wollte auch nie vielleicht das wissen, diese ganze Frage, was Gott mit mir vorhat. Aber wo ich dann diese Frage zugelassen habe, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Die Frage aller Fragen, oder? Was tust du eigentlich mit deinem Leben? Willst du so weitermachen einfach, wursteln oder willst du mal eine Entscheidung treffen? Wo ich das dann getan habe, die Entscheidung getroffen habe, dann das war jetzt einfach, das ist dann einfach klar. Und dann weiß man das halt. Es gibt mir einfach einen großen Halt und einen großen inneren Frieden. Und dann kann ich mich auch freuen, wenn ich Familien sehe. Okay? So.
Nächste Frage. Muss man Ordensschwester werden, wenn
werden, sorry. Wenn Gott dir das sagt, beziehungsweise was ist, wenn ich in einer Beziehung bin und Gott mich irgendwie ruft?
Ich habe das nicht verstanden, ich habe gesagt, oft hast du Pech. Muss ich. Das größte Geschenk, was wir haben als Menschen, ist unsere Freiheit. Freiheit. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Ich kann jetzt der Dora das Messer an die Brust halten und sag, dass du mich gern hast. Sie wird es tun, weil sie denkt, jetzt spinnt die Schwester.
Ich hab dich gern.
Na schau, ohne Messer sogar. Hey. Aber wir brauchen die Freiheit. Das ist das ganz große Geschenk Gottes an uns, damit wir lieben können und damit wir ihm in Liebe Ja sagen. Je länger ich meinen Weg als Schwester gehe, umso mehr merke ich, wie frei ich bin. Und dass mich Gott genauso auch geliebt hätte, hätte ich ihm gesagt, du, na Jesus, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich so glücklich wäre, wie ich jetzt bin. Weil ich einfach glaube, dass wenn ich meinen eigenen Weg finde und den mit meiner ganzen Armut und Sünde gehe, dass mich Gott so glücklich und so erfüllt. Aber er wird mich nicht bestrafen und sagen, boah, weil du Nein gesagt hast, jetzt ist es aus, in die Hölle mit dir. Nein. Also in dem Sinne, du bist immer frei. Und Jesus will dein freies Ja. Das ist genauso wie in der Ehe. Wenn die Ehe erzwungen wird, das ist ein Grund der Annullierung. Das heißt, das ist nie eine Ehe zustande gekommen. Gott will dein freies Ja, weil er deine Liebe will. Und die zweite Frage war, wenn du in einer Beziehung bist. Mir ist es so gegangen. Ich meine, es war jetzt keine Beziehung, die zur Ehe geführt hätte. Da, ja. Es kann sein, dass dich Gott ruft, auch wenn du in einer Beziehung bist. Dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger und dann brauchst du ein bisschen auch Zeit, auch hinzuhören, was ist wirklich in deinem Herzen. Wenn du in einer Beziehung bist, wenn eine Frage da ist, aber vielleicht will Jesus von mir, dass ich ihm ganz gehöre, dass ich im gottgeweihten Leben, dann würde ich dir einfach mal einen Ratschlag geben, vielleicht einmal zu sagen zu deinem Freund, du, nimm uns mal ein bisschen eine Pause, ich habe deine Frage in meinem Herzen, die ich anschauen muss. Weil man braucht da ein bisschen Abstand, um klar zu sehen. Und Klammer auf, Klammer zu, darum ist ja auch so wichtig, eigentlich in einer Beziehung die Reinheit zu leben. Weil ich dann auch frei bin, dann zu sagen, mit diesem Partner geht's nicht in die Ehe, sondern ins geweihte Leben. Oder vielleicht mit einem anderen Partner dann in die Ehe. Also wenn du die Frage hast und einen Freund hast, dann versuch ein bisschen Distanz zu nehmen. Und dann, wie wir schon gehört haben, Zeit, Gebet, geistliche Begleitung. Und dann wirst du in deinem Herzen noch sehen, was wirklich so die tiefste Sehnsucht, die kleine Therese sagt was ganz Schönes, kleine Therese von Lisieux. Die tiefste Sehnsucht, die ich im Herzen trage, hat Gott in mich hineingelegt.
Ganz was Einfaches, das ist nicht so kompliziert. Betrifft das Ehepaar. Wie habt ihr für eure Berufung euren Ehemann, Ehefrau gebetet?
Schon wissend, dass, bevor wir ein Paar waren, oder also ganz am Anfang sozusagen.
Vielleicht beantwortet sie es in allen drei Stadien. Bevor ihr als Paar wart, dann als Paar gemeinsam und dann jetzt in der Ehe.
Okay, also bei mir persönlich war es so, das habe ich eh schon vorher kurz erzählt, dass ich den David gesehen habe und irgendwie voll gewusst habe, also der oder irgendwie keiner. Naja, vielleicht wäre blöd schon. Dass er einfach voll in meinem Herzen war und ich da voll mir der liebe Gott da einfach schon ganz früh irgendwie so gesagt hat, also der wäre vielleicht ganz, der wäre ja mein Ehemann oder so. Genau, und aber er, der David, mich ja damals überhaupt noch gar nicht, es hat noch weitere 4-5 Jahre gedauert, bis wir überhaupt ein Paar waren und er mich gar nicht wahrgenommen hat. Und für mich das aber so, ich da voll trotzdem irgendwie eine Ruhe hatte, weil ich Gott einfach ganz einfach gebeten habe, lieber Gott, und das habe ich oft gebetet und das habe ich auch auf dem Pöller gebetet, ich habe da so ganz starke Gefühle für diesen Menschen und der kennt mich gar nicht. Wenn das nicht sein soll, dann bitte nimm diese Gefühle weg von mir, weil dann bringen die, was soll ich mit diesen Gefühlen anfangen? Das brauche ich nicht. Oder das führt mich nirgendwo hin. Aber wenn diese Gefühle Sinn machen, dann möchte ich das aushalten, dass da jetzt überhaupt nichts ist oder er mich gar nicht sieht. Dann möchte ich das einfach weiter tragen oder dann ist das okay für mich. Und diese Gefühle gingen halt einfach nicht weg. Und dieses Gebet habe ich oft, das ist so ein ganz einfaches Gebet, so in diese Richtung halt gebetet. Genau, und dann, ja, und das
Und das war lustig, immer wenn mir dann doch ein anderer Bursch gefallen hat, dann kam dann immer wieder so der David wieder so ganz präsent in mein Herz. Und das habe ich sehr als Führung halt verstanden. Wann noch gebetet? Also in der Ehe für den Partner. Das ist auch ganz lustig, weil das nimmt man so ganz selbstverständlich an, natürlich, und dann bete ich für meinen Mann und so. Und da erwischen wir uns schon öfters, dass wir für irgendwie so für den Bettler da draußen beten und weiß ich nicht, für den irgendwen und keine Ahnung und für die 50 Patenkinder. Und dann irgendwie so, für den Ehemann sollte ich auch mal beten. Das ist irgendwie nicht so automatisch. Also auch irgendwie voll die Entscheidung, dass man den im Gebet irgendwie nicht vergisst, weil man ihn ja eh jeden Tag sieht. Also mir geht's zumindest so, das ist mir eh peinlich, aber genau, und gemein, ja, okay. Also Gebet allgemein auch. Also wir beten mit den Kindern immer gemeinsam. Wir haben beide unsere ganz persönliche Zeit mit Gott, aber wir beten auch als Paar gemeinsam. Und da haben wir zum Beispiel am Sonntagabend, das haben wir aber erst seit ein paar wenigen Monaten, war uns das irgendwie so ein Bedürfnis, dass wir, Sonntagabend ist unsere Paarzeit, wo wir, Paarzeit, blöd, wo wir uns echt Zeit, das ist freigehalten, also das ist wirklich Sonntagabend, gehört uns, nicht so wie ihr das jetzt versteht, sondern ganz heilig. Und dann singen wir Lobpreislieder und beten gemeinsam einen Rosenkranz und hören uns einen Vortrag an oder irgendwas und haben aber da ganz konkret unsere Zeit, wo wir gemeinsam auch beten. Und wir versuchen auch zum Beispiel ganz simpel, oder wenn wir ins Auto steigen, beten wir automatisch auch meistens einen Rosenkranz oder am Abend die komplett gemeinsam. So kleine Fixpunkte, die uns, ja. Aber was ich auch ganz wichtig finde, dass man auch alleine einfach vor Gott ist und nicht nur, dann betet man mit den Kindern, das kenne ich auch einige, ja, ich habe eh schon mit den Kindern gebetet, aber bei uns artet das manchmal aus, also das Gebet eher so ein pädagogisches, und wir beten jetzt alle! Das ist dann vielleicht nicht so optimal.
Gut. Sehr schön. Also jetzt machen wir ein kleines Spiel. Nein, noch zwei Fragen, die alle von euch bekommen. Möglichst kurz antworten. Ja, so schwer war das nicht. Erste Frage. Was würdest du heute deinem 14-jährigen Ich raten?
Schneide die Haare.
Hast du Raster gehabt, oder? Wow. Also wer ein Foto findet vom David mit langen Haaren, der kann es uns zeigen.
Also vielleicht auch ein Blick auf die Berufung und sowas.
Also ich würde meinem 14-jährigen mir raten, wir haben ein bisschen Ähnlichkeiten gehabt, vielleicht ein bisschen ernsthafter zu sein im Leben und ein bisschen weniger Schmäh führen, ein bisschen mehr dorthin zu schauen, was Gott vielleicht von mir will und ein bisschen weniger herumblödeln mit den Mädels.
Ich würde vielleicht sagen, reiß dich zusammen, Thomas. Ja, es gibt eh viele Wege auch und es gibt nicht nur den einen Weg. Muss nicht alles jetzt sofort passieren. Auch Geduld zu haben. Bin so ein ungeduldiger Mensch, ich will dann alles gleich haben, aber hab Geduld und Gott hat seinen Moment auch. Und das Beste kommt noch. So irgendwie.
Ich würde mir einen ganz konkreten Tipp geben, schmeiß den Rosenkranz nicht weg, den du zur Firmung vom Erzbischof bekommen hast. Weil das habe ich damals gemacht und dann in einer sehr schwierigen Situation, 2 Jahre später, habe ich ihn verzweifelt gesucht und endlich gefunden und mir selber Rosenkranzbeten beigebracht. Also ich wäre es ein bisschen leichter gewesen, hätte ich ihn nicht so gut versteckt.
Ich würde mir als Applaus...
ein bisschen anders. Ich würde mir selber raten, weil ich eben als 14-Jährige, klar war ich ein Mädel, aber habe mich da nicht, dachte irgendwie, Buschern ist irgendwie cooler, weil man sportlich sein darf und weil man cool sein darf oder so. Also ich habe mich da als Mädel noch überhaupt nicht gefunden gehabt und würde mir einfach raten, es ist voll gut so, wie du bist und du bist so hübsch, wie Gott dich gemacht hat. Ist gut so.
Ich habe damals relativ viele Fragen gehabt und würde meinen Ich einfach raten, mach einen Alpha-Kurs. Das war gut. Bei euch, bei dir. Ja.
Kann ich voll unterschreiben.
Das war jetzt eine Schleichwerbung. Der Pater Thomas macht Alpha-Kurse. die letzte Frage, ich glaube, das ist was sehr Spannendes auch. Was soll man machen? Also das trifft jetzt beidseitig zu, kann man so oder so beantworten. Aber was soll man machen, wenn man nicht Priester werden will oder nicht heiraten will oder nicht Schwester werden will, aber man glaubt, dass Gott das so will? Was macht man? Ich merke, Gott führt mich in die Richtung, aber ich will eigentlich gar nicht. Es ist was da, das mich zieht, aber es ist auch sehr schwierig.
Einmal anschauen vielleicht, falls trotzdem, bei mir war es so. Also ich glaube nicht, dass das langfristig gesund ist, aber so über den ersten, einmal anschauen kann sicher nicht schaden. Also mal anschauen. Also irgendwo probieren, ob, also jetzt nicht gleich, weiß nicht, ein Jahr oder so, aber vielleicht mal eine Woche irgendwo in eine geistliche Umgebung gehen, in ein Kloster oder sonst irgendwas. Und dann kriegt man, glaube ich, schon mal einen Gespür.
Die Frage ist halt, ob dieses Nicht-Wollen einfach ein Angst haben ist. Also und dann halt versuchen herauszufinden, was hinter dem Nicht-Wollen eigentlich steht. Weil Gott einfach das nicht machen würde, gegen unseren Willen uns irgendwas aufzudrücken. Also.
Ja, ich denke wirklich, wenn du dich ganz Gott übergibst und dem Heiligen Geist dich öffnest, ich habe das jetzt auch immer wieder bei den Alpha-Kurse einfach mit den anderen gesehen, aber auch bei mir selber, wenn man sich Gott öffnet, dem Heiligen Geist öffnet, Gott spricht in deinem Herzen. Und er wird dir helfen. Du kannst beten, Gott, schau mal, ich will das eigentlich gar nicht, aber wenn du das willst, dann hilf mir. Und gib mir auch die richtigen Gefühle dazu, gib mir Menschen, die mir helfen, hilf mir, dass der Weg leichter wird. Und Gott wird helfen. Es ist ja nicht so, dass Gott sich denkt, jetzt wollen wir unbedingt, dass der jetzt so voll, weiß nicht was alles, durchleidet und wahnsinnige. Gott will ja, dass wir glücklich sein und der will das Beste aus dir herausholen. Und er hat es schon in dich hineingelegt und er wird dich dorthin führen, wo dein Leben in Fülle ist, so wie es Jesus versprochen hat.
Ich meine, wir sagen da jetzt alle ungefähr das Gleiche. Also die Hauptfrage ist, wenn du es dir so überhaupt nicht vorstellen kannst, hast du entweder ein falsches Bild von Gott, dass du glaubst, was wir schon gehört haben. Boah, Jesus hat so viel für mich getan und so, um ihm zu entsprechen, muss ich jetzt Priester werden oder Schwester oder das Schwierige wählen? Dann ist es nicht der Wille Gottes. Oder hast du einfach vielleicht auch Ängste, die menschlich sind und die normal sind und im tiefsten Herzen hast aber eigentlich diese Sehnsucht, das kommt doch oft bei der Ehe vor. Und dann sagen, mit Jesus kann ich diesen Weg gehen. Ich möchte nur eins nochmal sagen, ein bisschen provokativ oder so, aber Jesus ist kein Loser. Also wenn er zum Beispiel, das sage ich jetzt zu euch Mädchen, wenn er dich als Braut haben will, wenn er wirklich um dein Herz kämpft, wir haben gehört, der Ritter, der Prinz, der Magier und so weiter, Jesus ist kein Loser, dann macht er es auch, dass du dich so von seiner Liebe umgarn fühlst und dass du wirklich sagst, hey, ich kann mir nur vorstellen, auf ihn zu antworten, ja. Das brauchst du nicht von außen und so weiter und dann ist die Liebe Gottes so groß, weil er ist einfach der Beste, okay? Da habt keine Angst, das kommt.
Ich habe noch einen was ganz anderes, einen praktischen Tipp. Man kann sich Heiligenbiografien durchlesen und da gibt's oft diese Frage und diesen Kampf und ich denke da an den Maximilian Kolbe zum Beispiel, der das sehr, sehr, sehr gut thematisiert. Also am besten Heiligenbiografie von Maximilian Kolbe durchlesen, um zu schauen, was der gemacht hat. Das kann sehr helfen.
Vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Abend für uns alle. Sehr viele Fragen wurden gestellt, einige wurden beantwortet. Und manche Fragen werden wir auch weitergeben an euch zwei, weil ihr morgen auch noch hier seid, um Theologie des Leibes mit uns zu machen. Unter anderem, es werden auch noch zwei weitere kommen. Und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei euch bedanken, vor allem diejenigen, die auch, also ihr habt alle diesen Weg auch hierher gemacht und habt euch eingelassen auf die Fragen, die wir euch gestellt haben, habt euch eingelassen darauf, über eure Berufung zu reden, über die schöne, aber auch auf die schwierigen Seiten. Das war ein schwieriges Wort. Und ich danke euch herzlich. Vielen Dank.
Danke auch die Musikanten vom Vocation Music Award. Wir versprechen euch zu voten. Also Leute, schaut euch das an, die Musik kann uns sehr helfen, auch auf dem eigenen Weg. Und die coolen Titel über alles Mögliche, über die Berufung. Also mich haben sie schon sehr inspiriert, über die Heilige Familie bis hin zu Be Light und alles Mögliche. Also schaut euch das an, herzliche Einladung, vocationmusicaward.at. Hinten bitte für Lotte schon nehmen. Und jetzt hören wir noch eine Musik, hoffe ich. Danke. Kennen Sie das?
Und ihr kriegt auch noch ein kleines Geschenk, das haben wir nicht mitgenommen, weil ich nicht Größen schätzen wollte. Hinten gibt es coole Perlau-T-Shirts, übrigens für euch auch, zu kaufen, für die geschenkt. Ja, ihr dürft euch... Ja. Also, sucht euch eine schöne Farbe aus, einen schönen Schnitt, es gibt zwei verschiedene Schnitte. Und genau, habt Spaß damit. Tragt sie auch und macht Werbung für euch, für uns.
Und ihr dürft auch gerne beten für uns, danke, oder? Kann ich, glaube ich, im Namen von allen sagen. Alle brauchen Gebet, die Schwestern, die Seminaristen, die Priester, die Ehepaare, ja, und genau, so ist man dann auch verbunden. Danke euch.
Thank you.
dich von Herzen und rühmen dich, o Herr. Ja, tue mir ein Zeichen und schenke mir Glück. Du bist gnädig und ewig treu. Alles ist dir möglich, alles kannst du tun, denn ich nur was dir will. Deine Herrlichkeit ist hier. Alles ist dir möglich, alles kannst du tun, denn ich nur was dir will. Deine Herrlichkeit ist alles dir möglich.
Hallelu!
Ja.
Hallelu!
Ja.
Hallelu!
Ja.
Danke!
Bitte.
Das war
Bitte.
Holy!
Spirit.
Amen! Applaus für Jesus! Ich hoffe, es geht euch auch so wie mir, wenn man so wunderbare Leute sieht, die ihre Berufung leben und vor allem mit dieser großen Freude leben, kriegt man wirklich Lust darauf. Und der große Schlüssel ist, jetzt schon anzufangen, die Berufung jetzt zu leben. Gut, und das wollen wir auch heute Abend machen, dort, wo wir sind und stehen. Und zwar ist jetzt ungefähr 9:45, oder? Genau, das heißt, die Schulen schließen 22.45 Uhr, beziehungsweise Tennishalle und das Quartier. Bitte alle um spätestens 22.45 Uhr in den Quartieren sein, dann werden die zusperren. Und morgen in der Früh geht's wieder weiter mit 7 Uhr freiwillig, wer will, das Morgengebet der Kirche, die Laudes im Anbetungszelt oder um 7 Uhr auch in der Feuerwehrhalle das Teamgebet mit Lobpreis und freiem Gebet. Und danach Frühstück um 7.30 Uhr und um 8.15 Uhr Morgenlob hier im Zelt. Ganz wichtig auch noch, das Frühstück austeilen und auch abwaschen wird die Gruppe vom kleinen Kurs Die christliche Freiheit rund um den Don Matthäus und den Konstantin. Also bitte rechtzeitig dort sein und ihr teilt euch auf, so dass eine Gruppe austeilt und der andere Teil abwäscht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ein großes Danke an den Ruppi und an die Dora, dass ihr das so wunderbar vorbereitet habt und das ganze Team. Großen Applaus. Kommt gut nach Hause und wir bitten noch den Pater Andreas um einen Segen für eine gute Nacht.
Der Herr sei mit euch und so segne euch in dieser Nacht, schenke euch einen guten Schlaf und ein gutes Erwachen auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller Engel und Heiligen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus. Gute Nacht.
Das Team trifft sich wieder.
Ja, das war der heutige Abend der Berufung von Pöller direkt vom Jugendtreffen mit der Talkrunde mit dem Ehepaar Schwarzbauer, Thomas, Pater Thomas Gögeli und Schwester Eva und Clemens Langeder. Eine spannende und schöne Zeit. Wir haben viel Interessantes gehört. Ich hoffe, Sie waren ebenso berührt wie wir hier direkt vor Ort. Eine wunderbare Stimmung und der Lobpreis. Jetzt noch im Hintergrund, ich darf mich bedanken fürs Mit-Dabei-Sein und gebe jetzt zurück zu Maria ins Studio nach Wien.
Danke, Veronika, dass ihr uns diesen Abend
nach Hause, ins Auto oder wo auch immer hin gebracht habt.